What's the difference between DIY and doing it yourself? It's the difference between a part-time passion and a full-time business. Wix gives you the power to turn your passion into a moneymaker with a website that fits your unique vision and the business tools you need to succeed. Let your ideas flow with AI that guides you but keeps you in the driver's seat. Manage your business from one dashboard and keep it growing with built-in marketing features. It's time to turn your daydream into your dream job. Do it yourself. Go to Wix.com.
Bei 51 geht wieder alles auf Anfang.
Ja, hoffentlich ist es im Leben auch so.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Menschenverachtenden Untergrund-Podcasts. Mein Name ist Adrian von Tod gehört und mit mir dabei ist der angestrengte Andi. Hallo Andi.
Hallo Adrian. Eieiei, so viel technische Probleme wie hier im Vorfeld hatten wir noch nie.
Nee, also wirklich. Nee. Ja, wir sind jetzt bei Zoom gelandet.
Ja, das erste Mal, dass wir unsere angestammte Aufnahmeplattform Skype verlassen haben zugunsten eines Microsoft-Produkts, wenn ich mich richtig erinnere. Zoom gehört zu Microsoft, oder?
Skype gehört auch zu Microsoft.
Ach, Skype, siehst du mal. Deswegen funktioniert das hier wahrscheinlich nicht. Ja, keine Ahnung, ich hätte keine weitere Möglichkeit gewusst, ehrlich gesagt. Aber es klappt jetzt.
Ja.
Genau. Hoffen wir es zumindest.
Hoffen wir, dass alles klappt. Also wenn ihr das seht, hat es irgendwie geklappt. Der Weg dahin ist dann die andere Frage.
Ja, heute ist Montag. Im Zweifel wäre es dann die erste Folge, die wir wiederholen müssten.
Oh Gott, bitte. Klopf auf Holz, das will ich nicht hoffen.
Ich habe hier sehr viel Holz zum Glück.
So, dann frage ich erstmal, wie geht's dir?
Ja, besser. Also ich bin immer noch dabei, mich zu erholen. Sagen wir es einfach so. Mhm. Hab jetzt auch ein nicht allzu stressiges Wochenende hinter mir, eine kleine Bandprobe, noch ein paar letzte Abstimmungen für den Aufnahmeprozess. Ich habe zwar letzte Woche schon erzählt, dass er fertig ist, aber wie das kennt jeder, der schon mal was aufgenommen hat, wie das immer so ist, fangen dann, wenn du fertig bist, die Probleme eigentlich erst an.
Das ist richtig. Das ist so ein bisschen wie wenn man einen Film dreht, ne? Also die Sache ist, also die Aufnahme, das Aufnehmen des Bildmaterials ist eine Sache und danach das Schneiden und das ganze Post-Production ist noch eine andere, ganz anderes Biest. Ja,
genau, dir fällt halt einfach danach einfach nochmal so einiges auf, sage ich jetzt einfach mal. Aber ich denke, das sind alles Probleme, die sich relativ gut lösen lassen und wie das dann halt so ist. Aber bisher alles, ich klopfe noch einmal auf Holz, läuft alles relativ smooth.
Ja.
Aber ja, du hast sicherlich mehr erlebt als ich.
So viel war das gar nicht mehr. Also ich glaube, das einzige Interessante, was ich wirklich am Wochenende gemacht habe, neben den Royal Rumble zu gucken, mir wieder ein bisschen WWE Wrestling Spaß zu verbreiten. Ich glaube, das war der Überraschung. Ich glaube, den Sieger, ich bin ja auch in so einem Tippspiel drin bei Kicktipp. Und da sind, glaube ich, 300 Leute drin und keiner hatte den Sieger des Royal Rumbles für die Männer auf der Pfanne. Das ist gut, Jey Uso
war. Sag es uns, war es Hulk Hogan?
den haben sie ja beim letzten Mal noch aus der Halle geboot, weil er sein Bier promoten wollte. Und es war Jey Uso, einer der Söhne von Rikishi, wenn das vielleicht dem einen oder anderen helfen mag.
Das stehe ich auf jeden Fall auf dem Schlauch gerade. Also sagt mir nichts, ehrlich gesagt. Aber gut, ich bin jetzt auch nicht so tief in der Wrestling-Welt wie du.
Ja, auf jeden Fall hatten das nicht viele auf der Pfanne. Den Sieger des weiblichen Royal Rumbles hatten mehr Leute auf richtig, hatte ich auch richtig. War aber auch relativ klar, weil sie es doch stark angekündigt hatten. Charlotte Flair, die Tochter von Ric Flair.
Ric Flair kenne ich.
Ja, deswegen, ich sage das ja auch immer so ein bisschen, damit man vielleicht nochmal einen Anknüpfpunkt hat, wenn man vor ein paar Jahren Wrestling geguckt hat. Ja, das war ganz nett. War eine schöne Wochenendbeschäftigung. Und ansonsten war ich nur auf einem Geburtstag, auf einem 35. War auch schön. War auch mal, ist mal schön, wenn man nach Hause laufen kann, ne? Also, weil das habe ich nicht allzu oft, ne? Ich wohne ja so in einem Frankfurter Vorort. Das heißt, meistens ist man mit Nachtbus, Bus, U-Bahn, RB oder sonst irgendwas unterwegs. Aber hier wirklich, man konnte mal wo, es hat zwar auch ein bisschen gedauert, waren 3 Kilometer zurück, aber man konnte auch mal zurücklaufen, nachdem man mit dem Bus hingefahren.
Aber wie lange läufst du? Nee, egal. Also das ist
40 Minuten war ich knapp unterwegs.
Echt? Also ich habe nur gerade mal, weil ich musste gerade mal so den Gedanken, wann ich das letzte Mal von einer Feier oder einem Konzert oder was auch immer nach Hause gelaufen bin. Dadurch, dass ich eben auch jetzt nicht mehr so sonderlich stadtnah wohne. Nee. Glaub, das ist Jahre her. Mhm. Also mindestens 8.
Also wenn ich nicht mal gerade irgendwie in Limburger Gegend unterwegs bin mit meinen Eltern, da kann ich das eher mal machen. Da geht das tatsächlich mal besser. Weil da ist auch dann häufiger mal was, man ist mal in der Innenstadt oder im Second. Gut, Second sind auch schon 6 Kilometer. Also Ennerich-Limburg sind schon mal 6 Kilometer. Aber wenn es jetzt zum Beispiel Kalk wäre, Kakadu, wovon ich auch schon einiges erzählt habe, da kann ich auch, das ist auch so 3 Kilometer, da kann ich auch eigentlich mal ganz entspannt so nach Hause laufen. Wenn ich mal dort bin.
Ja, da wo ich herkomme, ist sowas nicht. Deswegen.
Ja, übrigens hier für die Leute, die in der Limburger Gegend unterwegs sind, 8.3. habe ich gesehen. Einen Tag nachdem Blackwühl mit Godskill und Verbluten im Ponyhof gespielt haben, spielen an dem Samstag drauf im Second Home in Ennerich Purify und Torture Bitch. Also, wer auf Thrash Metal steht, guckt da mal vorbei. Ich bin auch immer, also ich glaube, ich werde auch mal. Ich werde die Chance mal wieder nutzen, um mal hinzugehen.
Wenn du dich nicht so völlig überfeierst am 7.3., dass du am 8. abends noch nicht laufen kannst.
Na, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das Konzert geht ja nicht so lang, weil der Ponyhof muss ja spätestens um 10, halb 11 dann schon wieder umbauen für seine Partygäste. Das heißt, wir werden höchstwahrscheinlich dann auch nicht allzu spät dann nach Hause kommen, denke ich mal. Dann ist wahrscheinlich noch, ist das noch gut drin. Ich muss eher gucken, dass ich dann an dem Tag selbst und am Samstag dann noch alles mit der Podcast dann Aufnahme und so schneiden und so alles hinbekomme. Das ist eher so die planerische
Herausforderung. Apropos Herausforderung, ich sitze hier schon die ganze Zeit vor meinem Bier. Hast du Lust, in den Getränke-Podcast zu starten, Adrian?
Ich bitte drum. Ich habe nämlich eine lustige Sache, weil
Ach, schön.
Ich war nämlich, es ist erstmal, was ich hier habe, ein ganz normales Königspilsen. Na gut, die Dose ist rot.
Ja,
kennt man. Duisburger Bier. Was ich witzig fand, ist, ich war im Lidl und im Lidl war alles wirklich auf Super Bowl, als wäre man in Amerika alles auf Super Bowl getrimmt. Und deswegen hatten sie jetzt auch hier dieses tolle mit einem Football und einem Helm drauf. Sonderpack, ein sogenanntes Quarterpack, weil 4 Stück da drin sind, 4 Dosen. Also Super Bowl auch immer hier ein größeres Thema. Ich glaube, die brauchen halt irgendwas, was sie vermarkten können.
Das, also ich weiß nicht, Super Bowl ist jetzt oder was? Ich weiß
10.2. oder irgend sowas in der Richtung.
Hauptsache nicht am 7.2., aber wenn ihr das hört, ist das Konzert ja schon gelaufen.
Ja, es läuft in der Nacht. Also in den USA ist 9.2., Deutschland ist es schon nach 12. Also für uns ist es ja Montagnacht.
Okay, ja, ich bin da echt, das darf man mir nicht übel nehmen. Ich bin da echter Banause, muss ich dir ehrlich sagen. Ich habe Football, habe ich keinerlei Gefühle für. Ich habe mir, bin heute mal wieder, geht zum Biertrinken auch mal ins Ausland, um einen Podcast zu erwähnen. Ich konnte nicht dran vorbeilaufen, weil jeder hat schon mal gesehen, ich habe es noch nie getrunken.
Ah, Estrella
Galicia. Estrella Galicia. Especial steht hier, unabhängige Familienbrauerei seit 1906. Und ja, also 5,5%. Also wenn für so ein Bier aus dem Ausland, man berichtige mich, ungewöhnlich stark. Ja, Zutaten natürlich Wasser, Gerstenmalz, Mais, Hopfen und Hopfenextrakt. Also viel hilft viel scheinbar in der guten alten Biertradition. Also das selbstverständlich ist hier kein Reinheitsgebot dabei. Und da wir heute -7 Grad hatten, dachte ich mir, ist ein Bier aus dem heißen Land genau das, was ich jetzt brauche. Ich bin gespannt, ich habe einen ganzen Sixpack gekauft. Ich hoffe, es geht gut rein.
Dann mal Prost.
Ansonsten muss ich gleich nochmal aufstehen. Cheers.
Cheers. Auf tatsächlich, wenn diese Folge rauskommt, sind wir ja 1 Jahr alt. Deswegen Prost da drauf. Ich habe nochmal nachgeguckt, die erste Folge von diesem Podcast erschien am 7. Februar 2024.
Ja, das stimmt. 1 Jahr. Wahnsinnig viel passiert. Dass wir es am Stück durchziehen, hätte ich jetzt ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob ich das so erwartet hätte.
Ich muss auch mal sagen, ich habe ja erst letzte Woche noch so großmundig gesagt, wir haben keinen Sonntag ausgelassen, aber wir haben den, ja, ich glaube, wir haben erst am Folge 5 oder 6 haben wir den Sonntag überhaupt erst auserkoren. Anfangs war das noch relativ unregelmäßig. Da kam das halt gerade so, wie wir es geschafft haben. Da kam es halt so alle 10, alle 9, alle 8 Tage halt, wie, da gab es keinen festen Rhythmus. Also wir haben, das hat sich erst auch aufgrund der Tatsache, dass sich das dann so als sehr guter Tag zum Posten etabliert hat, auch einfach so eingependelt.
Gut, ich muss sagen, das wäre wahrscheinlich niemandem aufgefallen, wenn wir nicht so gnadenlos ehrlich wären, das hier zuzugeben.
Ja, eben.
Deswegen ist es ein bisschen im Verzug. Ich habe es mir beim Rechnen ja auch schon mal. Wer nachrechnet, kann drauf kommen, wenn Folge 51 kommt und wir sind schon 1 Jahr alt. Deswegen
ja.
Ist zwar hier der reine Datumsgeburtstag, sage ich mal, diese Folge, aber der Folgengeburtstag ist natürlich erst nächste Woche.
Deswegen machen wir das Ganze so als Doppelfolge. Das haben wir ja gesagt.
Richtig. Die haben die Zuschauer, die Zuhörer da ja schon im Vorfeld abgeholt. Und Ja, ich denke, das sollte mal langsam auch mal weiter starten. Oder hast du noch...
Ja, ich kann auch kurz zeigen, ich habe hier noch ein Duff stehen.
Und ach, guck mal.
Und der Eichbaum Brauerei.
Das, ja, war tatsächlich übrigens mein allererstes Festivalbier.
Duff-Bier? Ja, ich finde es ganz witzig. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass die Eichbaum inzwischen das halt, das Design halt, ich glaube, wahrscheinlich mussten sie es abändern. Weil ich kann mich an die allererste Edition erinnern, die sah halt wirklich, das war auch so ein Glasflaschen-Sixpack. Das sah auch von dem Design halt 1:1 aus wie aus den Simpsons. Ich kann mir vorstellen, dass das wahrscheinlich rechtliche Gründe hat, dass sie nicht zu nah dran sein durften. Anders kann ich es mir nicht erklären.
Nee, aber ich meine, es ist ja auch ein Stück weit klar. Also, ich meine, die Simpsons sind ja wahrscheinlich eins der größten Franchises der Welt, ne?
Ja, immer noch, ja.
Da glaub, ja, sicher. Ich habe zwar ewig keine Folge mehr gesehen, muss ich dir ehrlich sagen, aber ich glaube, da kommt niemand ran.
Nee, also über die bald 35 Jahre oder noch länger, ich glaube auch mehr als 35 inzwischen, also das ist schon eine ganz schöne Leistung.
Ja, also die Simpsons müssten ein Jahr älter sein als ich.
Ja, ich glaube 89 oder so. Also es gab ja vorher schon diese Tracy Ullman Show, wo sie in Shorts drin waren, also kleinen Kurzeinspielern, und dann haben sie ihre eigene Serie 89 bekommen.
Ja, gut, dann sind sogar 2 Jahre. Als Dezemberkind bestehe ich natürlich auf die 87.
Ja, natürlich, klar.
Auch wenn es natürlich ein Stück weit Quatsch ist, wenn ich ehrlich bin. Ja. Übrigens, das Bier schmeckt ehrlich gesagt nach gar nichts.
Ja.
Also es wäre ein optimales Festivalbier, kann ich dir jetzt schon sagen. 0,33er Dosen, bin ich ja eh Fan, ist ja gemeinhin bekannt. Hat ordentlich Prozent und schmeckt nach nichts.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, Königspilsener ist so das beste Bier, was ich in Duisburg finde, aber es ist halt immer noch kein gutes Bier.
Das ist faszinierend, oder? Dass NRW so viele Dinge anbieten kann, aber Bier ist immer, ja, ich weiß schon, warum der Gorminister Hansa trinkt, ne?
Und ja gut, ich muss sagen, nee, das Kronen ist schon ein gutes Bier. Das, ich sag mal so, die meisten Biere aus dem Ruhrpott schaffen es ja gar nicht raus. Das ist ja auch normal, weil die Bierdichte ist in Deutschland einfach zu groß, dass man überall alles anbieten kann. Aber ich sag mal so, das, was man aus dem Ruhrpott kennt, ist halt meistens so das Industriebier, und das ist halt selten spektakulär.
Ja gut, Industriebier, das ist ja, wer den Kanal Eric and Frank TV kennt, da ist ja der Take her, den ich ja total vertrete. Warum sollte ein Industriebier anders schmecken als ein anderes, wenn deine Zutaten festgelegt und limitiert sind? Dein Ziel ist es, möglichst schnell das Ganze in eine fasslose Flasche zu kriegen mit den gleichen Zutaten. Also wo sollte der Unterschied sein?
Ich sag mal so, ich glaube, es liegt auch eher daran, dass diese industriellen Prozesse wahrscheinlich so sehr optimiert sind, dass da nicht mehr viel Platz für individuelle Eigenheiten ist.
Genau, also das macht ja an der Stelle keinen Sinn, da irgendwas zu, also warum sollte die Krombacher was anders machen als die Bitburger? Wo sollte der Unterschied sein?
Richtig. So, Whisky hast du keinen, dann können wir, glaube ich, echt weitergehen.
Whisky habe ich keinen, aber weißt du, was das meist gekaufte Bier in Bayern ist, wo wir gerade schon über Biere reden?
Also wenn man
auch in Bayern gebraut wird.
Also wenn man diese Landkarte mit den Bundesländern glauben darf, dann ist es Oettinger.
Tatsächlich, ja, schade. Interessant, dass du das weißt. Es ist nämlich so, Oettingen ist nämlich eine Stadt in Bayern, und der Absatz von diesem Bier ist nicht zu toppen.
Ja. Ja.
Deswegen, ich möchte, ne, das ist ja, also, das, man kann nicht auf das Ruhrpott-Bier schimpfen, wie ich will. Also, da, wo ich herkomme, ist leider das meistgekaufte immer noch ein Oettinger.
Ich sag mal so, das liegt aber wahrscheinlich daran, dass es in Bayern halt auch wirklich an jedem Bahnhof, an jedem Kiosk, an jedem Supermarkt kriegst du halt auch Oettinger. Und es ist immer meistens das günstigste.
Ja, es ist, meiner Erfahrung nach ist es immer das zweite.
Ja, deswegen sage ich ja mit das günstigste, genau.
Ja.
Ich glaube einfach so, diese Verbreitungsdichte macht es in dem da einfach, spielt es da in die Hände.
Ja, und einfach auch wirklich, wie du sagst, die vielen kleinen Brauereien. Also ich komme, wie gesagt, aus einem Dorf, wo im direkten Umkreis 7 Brauereien war, auf dem Weg in die Stadt, die nur 20 Minuten entfernt ist. Also es ist eine Katastrophe. Hier kannst du echt nicht spucken, ohne eine Brauerei zu treffen. Klar, viele sind mittlerweile heute auch pleite.
Ja.
Das gehört schon auch zur Wahrheit dazu. Mit dafür verantwortlich übrigens die Distelhäuser.
Okay.
Weiß ich auch gar nicht, ob das außerhalb von Bayern überhaupt ein großes Ding ist.
Nö, also ich habe nichts gehört.
Das ist so ein Bier, das hier alles niederschlägt.
Echt? Okay.
Absolut widerwärtige Industriepisse und schlägt wirklich alle Brauereien nieder.
Genau, ja, das mit den Distelhäusern, das ist glaube ich, außerhalb Bayerns wirklich nicht so bekannt. Ich glaube, das ist ein sehr bayernspezifisches Thema. Und ja, du hast schon gesagt, die kaufen wirklich alles auf, oder was?
Ja, genau. Also die drängen sich in jede Schankwirtschaft rein, in alle Stadien, wo sie können. Also es ist eine echte Pest. Keine Ahnung, wo diese Brauerei mal herkam.
Oje, oje. Naja, gut. Dann sag ich mal, auf dieser Note enden wir und machen mal weiter mit den Band-Shirts. Ich mach's auch kurz. Ich habe einfach nur ein Motorhead-Shirt an.
Sehr gut.
Habe ich mir mal gekauft, weil da steht Motorhead Deutschland drauf und das ist Schwarz-Rot-Gold, der Snaggletooth. Und ich habe mir gedacht, das passt ganz gut, wenn man nur auf so ein Public Viewing geht. Sieht man nicht ganz so blöd aus und hat sich trotzdem thematisch passend angezogen.
Okay, ich trage ein schwarz-weißes Shirt der Band.
Ah, Uada!
Uada, ja.
Geräusche, die Männer über 35 machen.
Ja, vor allem, wenn man durch dieses Zoom ist, das ja alles ein bisschen anders. Deswegen kann ich mich nicht so gut bewegen. Mache ich aber auch nicht. Also ich bin jetzt auch nicht für sonderlich viele Bewegungen bekannt.
Okay, dann haben wir das jetzt auch abgeschlossen. Dann machen wir doch direkt mal weiter mit den Kommentaren. Wir sind schon bei den Kommentaren. Ist doch super. Dann hau doch mal raus. Ich würde dir, oder soll ich denn, was ist dir lieber? Soll ich anfangen? Willst du anfangen?
Nö, ich kann schon gern anfangen. Und zwar habe ich mir den Helford 667 rausgesucht. Auf der Arbeit sind die, achso, kommt natürlich aus der Folge über Metal-Radios. Auf der Arbeit sind diese Sender als Konsens ganz nett. Ich muss mir nicht die schlechte Musik der Kollegen anhören und diese müssen nicht meine schlechte Laune deswegen ertragen. Gefühlt sind diese Sender in den letzten Jahren eher gewachsen und finden sich inzwischen als Sponsor auf jeder Konzertkarte wieder. Entsprechend dann auch das Publikum auf dem Konzert. Allerdings habe ich den Radio Bob-Stand auf dem Partysaal nicht verstanden. Know your audience. Da hat er recht. Also das stimmt schon. Ne? Also auf den Karten sind die schon auch immer wieder mit dabei und sponsern selber auch Dinge. Ich meine, wir haben uns in der Folge auch gefragt, wie die sich finanzieren. Realistisch muss man aber ja schon sagen, sie sponsern auch echt viel. Hm. Oder meinst du, das geht einfach über Werbezeit, die sie den Veranstaltungen verkaufen?
Nö, also man muss schon ein bisschen was investieren. Ich habe mal geguckt, was, also im Durchschnitt kostet so eine Werbesekunde. So eine Werbesekunde, was habe ich da gesagt? 85 Euro bei Radio Bob, stand im Internet. Das bedeutet,
das ist schon eine Ansage, ne?
Oder so, guck mal, Fernsehwerbung, Online-Werbung teilweise, da ist der, also ich sag mal so, es ist eine Werbesekunde, wenn du das jetzt mal hochrechnest, bist du bei 20 Sekunden, was so eine relativ normale Zeit ist für einen Spot, bist du bei 1700. Ungefähr. Mhm. Da meistens sind ja noch Rabatte drauf und Einzelverhandlungen und bilaterale Abkommen und so weiter, die man mit dem Werbepartner hat. Also da würde ich immer noch mal ein bisschen was runterrechnen, aber ja, das kann schon, dass je nachdem wie oft, du schaltest ja auch nicht nur einmal Werbung, sondern meistens so eine gewisse Frequenz über eine gewisse Zeit. Ja, da kannst du schon ein bisschen Geld versenken, aber umso mehr du machst, umso mehr Rabatt kriegst du ja natürlich auch. Aber ich glaube schon, wir haben so ein bisschen von uns selbst auf andere geschlossen und das muss ich vielleicht auch nochmal ein bisschen gerade rücken, weil ich habe auch nochmal, bevor ich jetzt gerade mit Zahlen um mich werfe, weil ich habe mir so ein paar Zahlen rausgesucht, würde ich auch nochmal gerade dann passend dazu den Kommentar von Michael Göre, liebem Gruß übrigens hier an den werten Kollegen. Der hat nämlich auch heute kommentiert bei uns unter dem Video Rockradios. Radio ist als Hintergrundrauschen konzipiert. Man hört es bei der Wäschewaschen, Auto fahren oder auf der Arbeit. Da ist die Zugänglichkeit und die Wiederholung durchaus gewollt. Zum Beispiel sind Hörbücher beim Autofahren nicht die beste Idee, weil sie einen nicht unbeträchtlichen Teil der Aufmerksamkeit beanspruchen. Keine subjektive Evidenz. Ich meine, keine objektive Evidenz. Na egal.
Ja.
Da gibt es durchaus Studien. Ach so, doch. Er sagt, es ist nicht nur sein subjektives Denken, es ist auch, gibt's auch Studien. Okay, alles klar. Ich glaube schon, das hat Zukunft. Und ja, ich möchte mich da, wie gesagt, auch, wollte mich da vielleicht haben wir uns ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt. Weil ich glaube tatsächlich, wenn man sich so die Zahlen anguckt von Radio Bob, die haben von Montag bis Freitag schon eine Gesamtreichweite, laut eigener Aussage, von 3,6 Millionen. Also das ist schon, also Hörern, nicht Streams oder Sessions oder so, das ist wirklich Netto-Reichweite, sagt man. Also verschiedene Menschen, die da reingehen und ich sag mal so, das ist gar nicht so wenig. 3,6 Millionen, damit kannst du schon.
Fast so viel, wie wir mit dem Podcast haben.
Knapp, ja. Das ist knapp bei denen. Das ist schon eine Ansage und ich habe mal geguckt, es sind auch viele Leute, 14 bis 49, das ist ja immer so die werberelevante Zielgruppe, wie man sagt. Darunter haben sie zu wenig Geld, um sich was zu kaufen oder darüber sind sie meistens zu eingefahren, um sich von Werbung beeinflussen zu lassen.
Ach, das wusste ich auch noch nicht. Das ist die berühmte werberelevante Zielgruppe, 14 bis 49.
Ja. Okay. Ja, man kann es auch meistens ein bisschen nochmal nach oben verschieben. Dadurch, dass die Boomer ja ein bisschen älter geworden sind inzwischen und die eigentlich auch noch ganz gut erreichbar sind, kann man es auch bis 60 hochschreiben. Aber an und für sich sagt man 14 bis 49. Und da haben sie halt auch hier 2,4 Millionen. Also es ist schon die Mehrheit der Nutzer ist also sozusagen eigentlich in diesem Fenster. Und es sind gar nicht so viel übertrieben Alte, wie ich jetzt auch erwartet hätte. Sicherlich sind dann die Leute wahrscheinlich, der Rest von diesen 3,6 Millionen sind wahrscheinlich eher in einem höheren Segment anzusiedeln als Kinder, würde ich jetzt einfach mal vermuten. Aber es ist schon eher doch jünger, als ich dachte. 67%. 2/3 sind also 14 bis 49, also gar nicht mal so unrelevant. Ja, und was haben sie noch gesagt? Die Gesamtreichweite liegt bei 3,1 Millionen am Samstag und 2,3 Millionen am Sonntag, weil das, was ich eben hatte, waren dann nur Montag bis Freitag. Das kommt nochmal oben drauf. Ja, ich glaube, da muss ich mich ein bisschen entschuldigen. Da habe ich vielleicht ein bisschen Unrecht getan. Gut, sie werden es überleben.
Ja, also ich denke jetzt auch nicht, also ich meine, weiß nicht, ja, wir waren ja auch verhältnismäßig zahm noch. Ne?
Ja, ich wollte gerade sagen.
Wobei ich ja auf den Helford nochmal eingehen möchte. Radio Bob auf dem Partysaun finde ich ehrlich gesagt gar nicht so dumm oder gar nicht so absurd. Einfach aufgrund der wahnsinnigen Größe. Also ich meine damit auch das Partysan vergisst man, glaube ich, manchmal, gehört schon auch zu den großen Festivals in Deutschland. Und natürlich muss sich der größte Rockradiosender, was heißt muss, macht schon Sinn, dass der sich da auch sehen lässt, ne?
Ja, aber ein Festival, das knapp 10.000 Leute hat, kann man auch schon mal präsent sein.
Finde ich eben auch. Also ich meine, 10.000 ist schon eine Ansage, ne?
Eben.
Und ich, wie gesagt, ich glaube auch nach wie vor, dass das Partysan sich da sehr konservativ rechnet.
Ja, denke ich auch. Und ich kann, ja, die machen es ja meistens knapp unter 10.000.
Ja, ich weiß nicht, ob das irgendwas mit irgendwelchen Behörden zu tun hat, aber es darf mir ja auch egal sein. Aber wer da war, es fällt schon schwer, sich vorzustellen, dass da 10.000 sind und auf einem Wacken über 100.000.
Also ich meine, wir gehen ja auch beide schon ein bisschen länger aufs Partysan und ich habe das Gefühl, dass das Ding, also sie sagen immer 9.000 noch was und ich habe das Gefühl, in den über 10 Jahren, wo ich da hingehe, geht es nach hinten raus schon immer weiter mit den Zeltplätzen.
Ja, eben. Also und ich meine, wir sind zwar auch alle älter geworden und sicherlich mehr Autos als früher und der Bus-Shuttle fährt auch nicht mehr, zumindest nicht mehr so regelmäßig. Da bist du wieder ein bisschen mehr aufs Auto angewiesen, dass es wieder mehr Platz kostet. Aber also ich weiß nicht warum, aber ich kaufe es einfach nicht.
Ja. Aber was ich nur sagen wollte, ja, ich sag mal so, wir hatten ja eben schon die Aussage, man hört es auf der Arbeit, man hört es vielleicht im Haushalt, man hört es auch als Konsensradio mit Leuten, die jetzt nicht so tief in der Materie sind. Wir hatten Kommentare, Leute, die gesagt haben, ich höre es, weil meine Frau jetzt nicht so auf Extrem-Metal steht. Ja, also, ja. Oder weil andere Leute haben gesagt, die mögen auch, dass man sich nicht einloggen muss, man muss sich nirgendwo anmelden, man macht es einfach an, es ist einfach niedrigschwellig, man macht an und dann kommt Musik und man kriegt was vorgesehen. Das hatte ich aber ja auch ungefähr so gesagt in der Folge, dass viele Leute sagen, okay, ich habe ein modernes Auto, ich könnte hier Spotify hören, ich kann hier sonst was machen, aber ich mache das trotzdem einfach Radio Bob an, weil ist halt am einfachsten. Ich will jetzt auch nur von A nach B und möchte jetzt hier keinen Aufwand betreiben. Möchtest du noch einen Kommentar vorlesen, Anni?
Ja, aber gerne. Und zwar habe ich mir den MRN 234 rausgesucht. V-Rock war immer noch das Beste der Rockradios der GTA-Reihe. Die Sender in zum Beispiel GTA 5 fand ich bis auf die Sprecher hauptsächlich zum Kotzen. Ich finde es wirklich lustig, wie sehr sich das auch durch die ganzen Kommentare zieht, dass diese Radiosender in GTA echt ganz schön Impact hinterlassen haben. Also damit hatte ich auch dann immer so nicht gerechnet. Mir war schon klar, dass das jetzt kein Geheimtipp ist mit diesen Radiosendern von GTA. Ne? Das ist ja gemeinhin bekannt. Aber also wie groß da tatsächlich dann auch die Anbindung der Leute war, finde ich schon ehrlich gesagt ziemlich cool.
Fand ich auch. Das hat mich auch sehr gefreut, die Reaktion. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, GTA 5, da habe ich auch jetzt, keine Playlist, nichts Besonderes, was mir hängen geblieben ist bei den Radiosendern dort. Muss ich ganz ehrlich sagen, mir fällt jetzt nichts ein.
GTA 5 tatsächlich gar nicht gespielt.
Da gehörst du wahrscheinlich zu den wenigen Leuten, weil es ist ja gefühlt auch 1000-mal erschienen.
Ist das so?
So, dann mache ich mal weiter, würde ich sagen, ne? Ich habe auch noch ein paar Kommentare. Ich habe mir ganz viele Kommentare eigentlich rausgesucht, weil ich mir diesmal gesagt habe, ich hol mir mal ein bisschen Auswahl rein, weil ich finde es eigentlich mal ganz witzig, wenn man da so ein bisschen mal durchgehen kann. Ich habe nämlich einen richtigen Spezialisten heute mir mal rausgesucht. ich mir gedacht.
Einen, der 6-mal kommentiert hat, dann wüsste ich nämlich wer.
6-mal, ich habe auf jeden Fall einen, ja, ich hätte auch Odi nehmen können, aber ich habe mir gedacht, ich nehme mal einen richtigen Troll. Weil ich habe mir gedacht, so, ich habe erst gedacht, so, ist das ein Troll oder ist der Typ einfach nur dumm? Kenne ich den und verstehe den Witz nicht?
Das ist ja auch mal. Hab ich mir hier und da auch gedacht.
Weil das ist manchmal so, ich muss auch ganz ehrlich sagen, manchmal, ich weiß nicht immer, wer hinter welchem Nickname steckt, weil ihr kennt mich, aber ich kenne dann auch zwangsläufig euch nicht. Das heißt, wenn ich dann vielleicht mal ein bisschen pissig reagiere oder ein bisschen zynisch reagiere, kann das daran liegen, dass ich den falschen Hals bekommen habe. Bei diesem Kommentar allerdings habe ich mir gedacht, so, okay, ich glaube, der ist wirklich ein bisschen komisch, der Typ. Von daher, ich lese mal vor und vielleicht, damit er jetzt die Chance hat, vielleicht kennen wir uns seit 100 Jahren und ich habe das jetzt hier alles komplett falsch verstanden. Deswegen gebe ich dir die Chance, das mal zu erklären. Chris 7171. Na klar, Radio ist für alte Säcke, Black Sabbath ist überbewertet und Megadeth ist ätzend. Da muss man ja nur schmunzeln. Das ist ja nur Neid, dass deine in Anführungsstrichen Götter, Mayhem und Konsorten im Vergleich zu den genannten Bands nie was gerissen haben. Tränenlach-Smiley. Black und Death Metal ist ja eben musikalisch begrenzt und eingeschränkt und mit wenigen Ausnahmen Death, Paradise Lost und zuletzt Behemoth. Der Rest klingt einfach nur gleich und monoton. Eben ein Lärm, den man als Jugendlicher macht. Dann bekommt man ja Reife und Entwicklung, oft auch Erfolg. Naja, aber was weiß ich schon, Zwinker-Smiley.
Boah, vieles nicht, ne?
Das habe ich tatsächlich kommentiert auch noch.
Ach so, ja, keine Ahnung.
Das habe ich als einzigen Satz habe ich das früher geschrieben. Was weiß ich auch, nicht viel scheinbar. Aber ganz ehrlich, wenn das jetzt ein Gag war und ich habe den ganzen, weil man sich vielleicht offline kennt und ich weiß jetzt nicht, wer sich hinter diesem Namen versteckt, weil Chris ist jetzt so, ich glaube, ich kenne mehr Chris als sonst was in meinem Leben. Ich glaube, Andis kenne ich noch sehr viele.
Ja, der Name ist sehr inflationär, gerade so in dem 85 bis 92er Jahrgang.
Ja, deswegen. Von daher, wenn ich das jetzt falsch verstanden habe, tut es mir leid, aber ansonsten, also wenn das jetzt ernst gemeint war, eieieiei. Ich glaube, das versuchen wir nochmal. Da reden wir vielleicht mal bei anderer Stelle drüber im realen Leben.
Keine Ahnung. Wenn das ernst gemeint war, glaube ich nicht, dass es da sonderlich viel zu reden gibt. Aber ja, mega, das finde ich übrigens wirklich sehr ätzend.
Das war doch eigentlich euer Wolles-Thema, aber gut, egal.
Ja, ich glaube, will dem nicht seine Inhalte klauen, aber mega, das darf man, glaube ich. Ich glaube, da gibt es mehr Leute, die richtig ätzend finden.
Es ist keine kontroverse Aussage zu behaupten, dass die Stimme von Dave Mustaine nicht jedermanns Sache ist.
Ich glaube nicht mal, Dave Mustaine würde das bestreiten.
Nein, genauso wenig wie zu sagen, dass Lars Ulrich nicht mal der beste Drummer in Metallica ist.
Ja, es gibt so Sachen, da muss man einfach mitleben können. Und Mayhem sind ganz sicher keine Götter, Junge.
Wo haben wir das denn je behauptet?
Ja, weiß ich auch nicht. Beruhig dich mal wahrscheinlich. Ja gut, aber vielleicht folgt er deinem Kanal länger und er hat es daraus gefolgert, dass wir halt zufällig uns auf einem Mayhem-Konzert getroffen haben.
Rein zufällig. Ach, du auch hier. Kommst du eigentlich mal gerade in der Gegend und hab mir gedacht, so, ja, mehr muss man mal mitnehmen, wenn man sowieso schon gerade beim Lidl vorbeigelaufen ist und so.
Ja, Mensch, nein.
Oh, sehr schön, sehr schön.
Nein, naja.
Naja. Hast du noch was für mich?
Naja. Ich hatte mir jetzt ehrlicherweise nur die zwei rausgesucht, aber natürlich eine Sache verstehe ich mal wieder nicht. Das kannst du mir dann vielleicht erklären. Vom Herrn guten Floppy von Fox. Also ich nutze Patreon. Zählt sowas als Radio? Den habe ich nicht verstanden. Ist Patreon nicht eine Seite, wo man Leute sponsert?
Ja, ich habe ja auch, glaube ich, drunter geschrieben, nicht so, dass ich mich nicht ganz folgen kann, weil das hat er auch lustigerweise in die Instagram-Story reingeschrieben. Ich habe nämlich auch gerade mal die Instagram-Umfrage aufgemacht und da hat er auch, glaube ich, von Fox reingeschrieben. Ich habe dafür Patreon, zählt das? Ich sag mal so, es gibt bei Patreon natürlich auch Bonusinhalte und es gibt auch gerade Podcaster oder Streamer oder sonst wer, der halt auch Bonusinhalte nur exklusiv für Patreon-User hochlädt. Ich weiß jetzt nicht, was man da alles hinter einer Paywall sieht. Vielleicht gibt es da ja auch GEMA-mäßig einfachere Möglichkeiten, Sachen hochzuladen und dann haben die Leute dort irgendwas. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Ich verstehe es auf jeden Fall auch nicht.
Aber vielen Dank dafür. Du hast mir nämlich eine schöne Brücke gebaut, dass ich auf die Instagram-Umfrage eingehen kann. Weil da kamen noch Aussagen, wie zum Beispiel von den Mighty Dragonlords. An der Stelle Grüße Richtung Nürnberg. Sie haben sich das Rockradiospiel immer das gleiche totgehörte Zeug. Radio nervt und ist passé. Okay. Wenn Radio, dann Radio Bob, schreibt jemand Threshold Dev. Wenn man beim Autofahren mal was anderes hören will, noch DT64, okay. sind leider immer noch zu Mainstream. BM wird zumeist nicht gespielt. Ja, ich glaube, die Leute würden auch auf die Barrikaden gehen, wenn BM im Radio laufen würde.
Ja, vor allem die Frage ist, was wäre so die erste Black Metal Band, die du im Radio spielen könntest?
Das nächste kommt Bursum mit War. Wir sind der Meinung, das boppt. Genau eben nicht. Genau eben nicht. Zieht euch eure Hosen wieder an und nehmt eure Fackeln runter. Also.
Ach, naja.
Was haben wir hier noch? 6 von 10 ist auch eine schöne Aussage zu dem Thema.
Ja.
Keine Berührungspunkte. Nein, ich finde, das boppt nicht. Kommt nur alter Mist, braucht keiner. Wenn man Radio hört, macht sowas schon Sinn. Für mich nichts, aber wem es gefällt, auf dem Bau kann man das hören. Die Baustelle ist, glaube ich, auch so das letzte Refugium des Radios. Gibt ja auch immer so schön so Baustellenradios, ne? So diese massiven Dinger, die man kaum kaputt kriegt.
Ja. Die spielt im Zweifel auch im Betonwäscher, naja.
Da gibt es auch von MCB diesen Song Heavy Metal Mischmaschine. Von dieser DDR-Band, die da mit Mayhem gespielt haben soll.
Habe ich auch erschreckend wenig Widerworte gekriegt. Also ich weiß nicht, ob das so Konsens ist, aber ist auch egal.
Ich habe keine Ahnung. Ich habe ja extra das Video verlinkt von Hörschutzverein, das Interview, und habe die Stelle da auch extra nochmal eingeblendet. Also ja, eine sagen so, manche sagen so. Wir waren beide nicht dabei, also...
Nee, aber 2, die da sitzen halt schon.
Ja.
2, Entschuldigung, 4.
Nee, aber wir hatten doch jetzt schon Leute, die selber da waren, die das so gesagt haben. Der Abo schreibt es im Buch so und die sagen es im Interview so. Wir waren alle nicht da. Also wir waren jetzt als Außenstehende nicht dabei und ich nehme das jetzt auch einfach mal so hin. Was haben wir hier noch? Einer hat geschrieben, besser als herkömmliche Radiosender. Mir ist Spotify aber trotzdem lieber. Und dann noch der Jörn hat noch geschrieben, die Spezialisten-Shows sind okay. Ansonsten seicht bei den guten Sachen zu repetitiv. Ja, Spezialisten-Shows, ich habe geguckt, also so, es gibt auch schon einige Radiosender, wo diese Alice Cooper-Show läuft, aber gar nicht mal so übertrieben viele. Star FM in Deutschland ist noch eins, das ist so ziemlich das Negativ von Radio Bob, was das Sendegebiet angeht. Da, wo Radio Bob nicht ist, Star FM. Irgendwie scheint es da vielleicht auch Verbindungen zu geben, keine Ahnung. Da läuft nämlich auch die Alice Cooper-Show. Vertiefen wir das jetzt aber nicht weiter und kommen mal lieber wirklich dahin, wo wir ins Hauptthema gehen. Ja, ist eine gute Zeit, um ins Hauptthema zu gehen. Hey, mal weit vor 40 Minuten. Das ist doch mal ein richtiger Rekord hier.
Ja, heute werden wir ja vielleicht ein bisschen mehr Zeit fürs Hauptthema brauchen, ne?
Deswegen. Und ich muss ja auch noch den Kommentar vorlesen, der uns sozusagen in das Hauptthema reinführt. Weil auch hier, diese Woche haben wir wieder einen Kommentar, der in das Hauptthema rüberleitet, weil dieses Hauptthema von einem Kommentar inspiriert wurde. Und das ist tatsächlich schon ein bisschen her. Das hatte der Thoughtful Choleric geschrieben, als wir die Folge über den Heavy-Metal-Fan in Teilzeit, also den Weekend Warrior, rausgebracht haben.
Übrigens auch eine Folge, die seitdem in jedem Kommentar nochmal erwähnt, in jeder Kommentarspalte mindestens einmal erwähnt wird.
Ja.
Dass sie gar nicht so viele Aufrufe hat, hat die ganz schön Impact hinterlassen, habe ich das Gefühl.
Ja, das Wort Weekend Warrior, ist das nicht auch letztens bei dem Partisan-Video gefallen? Hatten die beiden das nicht auch erwähnt? Also das Song Weekend Warrior von Iron Maiden, meine ich. Ich bin mir gerade nicht so sicher.
Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das Zufall war. Deswegen möchte ich das wohl
abbedenken. Ja, das war wahrscheinlich Zufall. Aber ich fand es interessant, dass es dort auch gefallen ist.
Ja, wobei ich aus der Kommentarspalte, ich hatte nämlich an dem Tag Zufall, ich hatte mal Freitag ausnahmsweise mal einen Tag frei, weil ich mir gerade so ein bisschen Überstunden nehme, um mir die Wochen ein bisschen zu verkürzen, um die Arbeitsbelastung ein bisschen runterzuschrauben. Ich weiß ja aus der verlässlichen Quelle, das ist der Live-Chat mit dem Usernamen Tobias Giersberg. Ich schätze mal, es ist der Tobi, der dahinter steckt, dass er tatsächlich scheinbar unseren Podcast hier und da mal hört, er ihm zumindest bekannt ist.
Ja, glaube ich auch. Aber jetzt ist mal echt hier, jetzt verbaseln wir schon wieder die ganze Zeit, die wir gespart haben.
So. Entschuldigung, habe schon 2 Bier getrunken.
Ja, alles gut. So, der Thoughtful Choleric hatte nämlich geschrieben, schöner Beitrag mal wieder, echt cool. Was ihr immer wieder betont, ist die Zugehörigkeit oder Nicht-Zugehörigkeit der Weekend Warriors zur Szene. Jetzt würde mich mal interessieren von euch, wann gehört man zur Szene? Anzahl der Konzertbesuche, Tonträger, T-Shirts, Besuche bei Metal Archives, aufrufbares Detailwissen, Liter reinen Alkohol, Mediennutzung, Haarlänge, Kleidung im Alltag, Musiker sein, soziale Kontakte, Freunde in der Szene, Bedürfnis dazu zu gehören. Wonach unterscheidet der Gatekeeper das? Ich frage mich selbst, ob ich den Kriterien genügen würde. Für mich ist die Zugehörigkeit der Gruppe aber auch kein wichtiger Wert. So.
Ja. Das ist ein Hammer, ne?
Das war ein sehr interessanter Kommentar. Ich weiß mal, sehr, sehr viele Dinge angesprochen in so verhältnismäßig doch gar nicht mal, also wir kriegen ja noch viel, viel längere Kommentare. Das war zwar kein kurzer Kommentar, aber er war auch jetzt nicht ein halber Roman, wie wir den gerne auch bekommen, was auch immer sehr schön ist, weil es zeigt, wie sehr ihr euch doch mit unserem Content auseinandersetzt. Und da trotzdem waren da sehr, sehr viele verschiedene Aspekte drin, wo ich gedacht habe, darüber müssen wir eigentlich mal eine ganze Folge machen, beziehungsweise vielleicht sogar eine Doppelfolge, weil ich glaube, darüber wird es noch sehr viele Reaktionen geben von euch da draußen. Und da hast du ja gesagt, wir machen daraus eine Doppelfolge, die erste, wo wir sozusagen das Thema so ein bisschen anreißen, so ein bisschen drüber leiten und so weiter. Und dann eine zweite Folge, wo wir sozusagen das Ganze, was ein Input nochmal von der Szene selbst gekommen ist, sozusagen nochmal mit reinverarbeiten.
Ja, weil mein Gedanke dazu ist, und deswegen finde ich, macht die Doppelfolge hier extrem Sinn. Du kannst selber gar nicht so richtig bewerten, ob du Teil der Szene bist oder nicht, sondern das bewertet sozusagen eher in Anführungszeichen die Szene, in Anführungszeichen. Also das ist, du kannst es gar nicht selbst so hundertprozentig entscheiden, ob du Teil der Szene bist oder nicht. Du kannst natürlich entscheiden, was du zur Szene beiträgst. Deswegen fände ich es da an der Stelle eben sehr interessant, dann da in Folge zweimal sehr ausführlich über die Kommentare zu reden. Wir haben ja auch einige Hörer mit einem sehr ausgeprägten Mitteilungsbedürfnis.
Sendebedürfnis, ja, auf jeden Fall.
Und nee, das ist ja gut. Das ist ja wahnsinnig positiv.
Also meine ich auch.
Ich meine, man muss überlegen, wie langweilig wäre es so, wenn jeder Kommentar wäre gut gemacht, schlecht gemacht, Daumen hoch, Daumen runter, und da wird uns einfach nach, 50 Folgen würden uns keine Themen mehr einfallen. Also deswegen aus so einer, ich sag mal, gewissen aktiven Community in Anführungszeichen, kann man halt schon wahnsinnig viel Mehrwert ziehen. Und das möchte ich eben mal gucken, wie das ist, wenn wir das mal wirklich auf die Spitze treiben.
Ja, und da sind wir eigentlich auch schon, finde ich, so ein bisschen direkt bei dem ersten Aspekt des Ganzen oder überhaupt bei dem Aspekt, weil was ist eine Szene? Und eine Szene lebt einfach von Beteiligung von Menschen, die gemeinsames Interesse verfolgen oder vielleicht auch versuchen, ein verbindendes Element haben, woraus sie so auch vielleicht identitätsschöpfende, bildende Elemente sich selbst herausziehen können. Und das merkt man ja. Ich meine, die Videos laufen gut. Das möchte ich jetzt hier gar nicht kleinreden. Die laufen gut mit teilweise 1000 bis 3000 oder 4000 Aufrufen. Aber dafür haben wir verhältnismäßig viele Kommentare, weil, dass man über 100 Kommentare oder 120 Kommentare hat bei 4000, 3000 Aufrufen, ist nicht normal, weil es gibt auch Videos, die haben 10.000 Aufrufe oder 100.000 Aufrufe und haben ähnlich viele Kommentare. Also
absolut.
Von daher ist es kein Stück selbstverständlich, was hier abgeht. Und das zeigt sich einfach darin, dass das einfach ein Content ist, der euch bewegt, der euch dazu anregt, auch eure Meinung äußern zu wollen und auch sich mit anderen Leuten, auch gerade mit anderen Leuten auszutauschen. Und ich finde, das ist ein sehr wichtiger Aspekt einer Szene. Dieses Bedürfnis, wie du schon richtig gesagt hast, Mitteilungsbedürfnis, und sich das auch mit anderen Menschen auszutauschen. Und ja, ich meine, die ganzen Aspekte, die wir in den 50 Folgen davor auch oftmals besprochen haben, nicht immer, wir haben auch auch Folgen gemacht, wo wir drei Scheiben in die Kamera halten, aber oftmals haben wir Folgen gehabt, wo es zum Beispiel darum geht, wie verhalten sich Menschen auf Festivals? Touristisch, touristisch, der Weekend Warrior, auch als gutes Beispiel da in der Richtung. Wie ist es, wenn man als Familie auf einem Festival ist? Also generell auch so, was passiert, wenn unterschiedliche Menschen, die das verbindende Element Musik haben, aufeinandertreffen. Was passiert da? Wir haben über Gatekeeping geredet und sonstige Sachen. Also sozusagen die Interaktion zwischen diesen Menschen ist ja wirklich so ein Kernelement des Ganzen. Oder wie siehst du das?
Absolut. Das Ding ist, ich finde, das wird oft fälschlicherweise gesagt, dass Szenen immer ein gemeinsames Ziel haben. Das finde ich nämlich gar nicht. Weil gemeinsame Ziele würde ja bedeuten, dass es auch immer dass es einfach ein richtig und ein falsch gibt. Es gibt einfach Dinge, die tragen aktiv, vielleicht auch manchmal nur in der Retrospektive, auch klar, aber es gibt Dinge, die tragen zu einem Ziel bei und sind der Definition nach richtig oder falsch gewesen. Und das funktioniert in meinen Augen beim Szene-Gedanken nicht mehr. Denn die Szene lebt schon auch ein bisschen dadurch, dass sie sehr schon einen gewissen Wandel unterliegt, aber schon auch einen gewissen konservativen, erhaltendes Element hat. Deswegen halt, ne, daher kommt das Thema Gatekeeping ja. Wenn man sagen würde, die Szene ist nur liberal und lässt sich immer wieder durch alles verändern, dann verschwindet sowas auch sehr schnell. Das ist dann, finde ich, der Unterschied zwischen Szene und Trendgesellschaft.
Ah, okay. Ja, das ist ein sehr interessanter Gedanke, weil Trends und so weiter, klar, Trends kommen, Trends gehen.
Das sieht man, wenn ich mal ein Beispiel dir dazu machen kann, sehr gut an der Punk-Szene, finde ich. Das siehst du fast noch besser an der Punk-Szene als an der Metal-Szene,
ja.
Weil es immer mal wieder diesen Trend hin zum Punk gibt. Weil natürlich das, ich sag mal, die oberflächliche Gedankengut sehr nahe liegt. Ne? Ob das jetzt mal nur das stumpfe Feiern, Bier trinken, Konsum ist oder eine gewisse Romantisierung der Obdachlosigkeit. Es gibt immer wieder einen Trend dahin. Ja, das ist doch so.
Ja, aber das ist jetzt aber auch, also die Punk-Szene ist ja auch vielschichtiger, sehr wie nicht.
Genau, ja. Absolut. Ich sage nicht, das sind die inhaltenden Elemente der Punk-Szene, sondern das ist so immer das, was du als Trendgesellschaft immer wieder an der Punk-Szene so immer wieder obendran, wie du so abschöpfen kannst. Das kommt so alle paar Jahre wieder. Sicherlich auch die Mode. Und das beobachtest du mal. Da gibt's ja diesen schönen Begriff des Bravo-Punks dazu.
Oh, Wohlstandspunk, ja, gibt's verschiedene
Ausdrücke. Genau.
Ja, also, ja, es gibt sozusagen die Ästhetik. Das ist ja auch das, was ja im Zusammenhang viel solches mit TikTok oder auch mit Gen Z und Gen Alpha besprochen wurde, dass sozusagen das Verschwinden der Subkulturen, was ja auch oftmals auswechselbar mit dem Begriff Szene genommen wurde, was ich mir ein bisschen schwierig finde.
Genau, da wollte ich nachher noch dazu kommen, das ist nicht das Gleiche.
Ja, deswegen, aber nur um es mal vielleicht ein bisschen da nochmal hinzugehen, was ich das letzte Mal gehört habe, dass man sozusagen sagt, ja, die heutige Generation oder auch junge Leute von heute wollen sich teilweise gar nicht so gerne festlegen auf so eine Szene oder eine Subkultur oder wie auch immer, sondern eher sagen, ich nehme mir bestimmte Elemente da draußen. Was, wie du vielleicht schon richtig gesagt hast, so ein bisschen so dieses punkige Outfit, bunte Haare, extreme Haare, und dass man das sozusagen so ein bisschen auch mal einen Tick, also vielleicht auch in einer gewissen Social-Media-Darstellung oder so, nach außen hin trägt, so ein bisschen eher so in diesen Klischees und Stereotypen darstellt, solange es interessant ist, aber das kann auch relativ schnell wieder verschwinden, diese Mikrotrends. Und nächste Woche oder in zwei Wochen kann schon wieder was anderes interessant sein und man geht dann eher dahin. Und das ist da, dieses Trend, diese Wellen, diese Bewegungen oder Ästhetiken würde ich es nennen, weil ich zuletzt sehr gut fand, das sehr treffend, dass das sicherlich auf jeden Fall sich deutlich davon abhängt, was eine Szene macht, weil wir sind ja beide schon wirklich Jahrzehnte jetzt mittlerweile in Anführungsstrichen Szene aktiv. Wobei ich natürlich auch, und da komme ich später auch nochmal dazu, mit dem Begriff der Metal-Szene doch schwer hader.
Ja, jetzt greifst du ja schon ganz schön vor. Also das ist...
Da wollte ich noch teasern, ich teaser nur an.
Naja, also die verbindenden Elemente sind es da an der Stelle. Und deswegen, darauf wollte ich ja nur hinaus, dass eben diese Trendgesellschaft etwas ist oder diese Trendszene immer sehr schnell im Wandel, sehr schnell verschwunden und die Szene selbst etwas sehr Konservatives, Erhaltendes oft hat. Weswegen ja auch viele zum Beispiel der Metal-Szene, um jetzt wieder zurückzuspringen, immer wieder vorwerfen, sie wäre konservativ, rückwärtsgerannt, gewandt, Entschuldigung, sehr Kult besessen, ja, und würde nichts Neues zulassen. Was ich übrigens anders sehe, es wird Neuem nur schwer gemacht, aber es wird prinzipiell schon zugelassen. Da gibt es ganz andere Konsorten, wo man da vorsichtig sein muss. Und ich denke, das ist so ein bisschen der Gedanke. Du gehörst schon mal als erstes, finde ich, ein bisschen zur Szene, wenn dein Gedanke ist, etwas zu erhalten. Wenn irgendetwas in deinem Handeln, in deinem Aussehen meinetwegen auch, aber daran arbeitet, etwas zu erhalten.
Ja, 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 stimmt schon. Also in dem, was klassisch als Metal-Szene verstanden wird, ist es sicherlich noch mal deutlich ausgeprägter, als es in anderen Szenen ist. Gut, muss ich jetzt auch sagen, ich bin jetzt nicht hundertprozentig firm in allen Szenen, die es gibt.
Na, nicht ganz alle, also schon so 90%. Aber.
Ja, es ist schon relativ großes Wissen da, ich bin ja schon ein großer Fachmann da. Nee, aber ich sag mal so, die Metal-Szene ist natürlich, finde ich, nochmal ein ganz besonderes Biest, was das angeht, weil der Hang zum Erhalten und zur positiven Verklärung der Vergangenheit dort besonders groß ist. Weil man merkt es ja schon an so Sachen wie Kutten zum Beispiel, weißt du, so... Auch hier Bands, Motorhead und so weiter. Das ist ja eigentlich alles ein alter Hut, wenn man mal so drüber nachdenkt. Das ist Musik, die könnte mein Vater gehört haben, als er jung war. So lange ist das schon.
Ja, her. Meiner könnte auch, hat aber nicht.
Ja, Dito hat er auch nicht. Ja, mein Vater hat auch kein Moderat gehört, aber so.
Schön wär's.
Ja, ich sag mal so, es gibt andere Szenen. Klar, hast du auch ähnliche Elemente. Ich sag nur die Star Wars Szene oder Fandom würde man da ja eher sagen. Ist ja wieder ein bisschen was anderes. Aber auch da natürlich, klar, früher war alles besser. Nur die ersten drei Filme sind geil. Hat man sicherlich auch. Hat man sicherlich auch. Aber im Metal finde ich auch nochmal besonders, dass dort die auch Leute, die später reingekommen sind, nochmal stärker auch das besonders alte abkulten, ne?
Es ist halt ein bisschen, es legitimiert sich schneller. Also ich finde, die Metal-Szene hat schon auch ein bisschen was Feindliches und du kannst es dir halt mit verschiedenen Punkten immer wieder sehr leicht machen, indem du was sehr Undergroundiges trägst, weil der Underground so ein bisschen ja der Schatz, wenn du mich fragst, der Metal-Szene ist. Sieht auch jeder anders. Ich meine, du darfst natürlich auch Sabbath und Megadeth über alles erheben, kein Problem. Aber es ist schon eher der Underground, der die Szene so am Leben hält und damit auch die alten Götter übrigens nicht sterben lässt. Dadurch braucht es einen aktiven Underground. Und da kannst du es machen, was super Undergroundiges tragen. Das berühmte Shirt von der Vorband aus dem Jugendzentrum wird dich wahrscheinlich kaum einer drauf ansprechen. Und wenn, hast du eine gute Antwort. Oder du trägst halt so ein Motorhead-Shirt zum Beispiel. Mhm. Es wird niemand, egal wo du, ich glaube, es gibt kein Metal-Subgenre, wo du mit einem Motorhead-Shirt nicht hingehen kannst.
Ja, ich sag mal so, würde jetzt wahrscheinlich bei einem, was ist denn mal? Ja, so ein Rock-Metal wird's komisch aussehen. Kannst du machen, die werden sicherlich auch nichts dagegen haben, aber es würde schon auffallen.
Ja, gut, da würdest du auf einem Rock-Konzert fühlst du in meiner Vorstellung zumindest schon auf, wenn du ein Metal-Shirt trägst, aber das ist jetzt wieder aber ein anderer Gedanke. Ja, so aufs gemeine Mastodon, nein, ich zeige aber auf mit den ganzen Insidern.
Ja, aber ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Es gibt halt schon so Konsenssachen und da ist natürlich jetzt auch die Frage, das ist natürlich ganz groß die Frage. Du hast immer die Divergenz zwischen der Underground-Szene und zwischen der, naja, sagen wir mal so, breiten Szene, ne? Also, ja, mit dem breiteren Fandom, um es auch mal so ein bisschen vielleicht nochmal reinzubringen, weil da würde ich auch nochmal sagen, es gibt halt wirklich so dieses, man sagt ja, man spricht ja auch oftmals von Diehards und von Leuten, die wirklich Überzeugung, das sagt man hier auch immer, Death Forever, das Musikmagazin für Überzeugungstäter und so ein Krempel. Also wirklich Leute, die das wirklich auch sehr, sehr ernst nehmen. Und ich glaube, da gibt's halt auch nochmal einfach große Abstufungen. Und deswegen, um jetzt auch schon mal wegen der Frage so ein bisschen vorzugreifen, wann man zur Szene gehört, kommt halt schwer darauf an, zu welcher Ebene der Szene man dazugehören möchte.
Zu welcher Szene du meinst, hätte ich nämlich auch gesagt, weil die Szene ist ja nicht homogen, sondern die Szene ist ja, also du könntest wahrscheinlich, was die Frage wahrscheinlich impliziert hast, wann bist du in der Szene unumstritten? Und dann, ne, das ist dann für mich, zumindest in meiner Vorstellung, ich stelle mir immer gern alles in verschiedenen Formen vor, sehr wie so eine Pyramide geformt. Zum Fundament kannst du relativ schnell gehören, in meinen Augen. Und das ist einfach im Endeffekt so ein, ja, das ist dann im Endeffekt so das auch, was ich immer gerne als Subkultur dann auch wirklich bezeichne. Da gehört dann wirklich alles dazu. Da gehörst du dazu, wenn du mal Black Metal hörst, aber auch, weiß ich nicht, Ghost-Fan bist und Nightwish war nur mit Taria true und was weiß ich. Das ist schon, ne, da kann sich ja auch Leute drüber verlieren, wer die bessere Nightwish-Sängerin ist. Und 99% der Szene würden sagen, Nightwish so ein scheißegal mit welcher Sängerin. Und ja gut, 99% ist vielleicht ein bisschen sehr viel, okay.
Ja, ich kenne genug Black Metaler, die sagen, Taria, das war schon cool.
Ist das so? Ich finde die neue besser tatsächlich.
Ja, ich mochte Flor Jansen auch schon, als bei After Forever war. Da fand ich schon ziemlich cool. Also von daher.
Du weißt sogar, wie die heißt. Krass, ja, okay.
Ja.
Ich kenne nur das von irgendwie irgendeiner so norwegischen, schwedischen, was weiß ich, Fernsehshow, wo sie das Phantom der Oper singt. Das war schon ziemlich beeindruckend.
Ja, hat eine krasse Stimme auf jeden Fall.
Ja gut, scheißegal, dass das eine gute Sängerin ist, ist nun wirklich nichts, was wir hier im Podcast nochmal erwähnen müssen.
Ja, aber gut, ich sag mal so, das ist, du merkst bei der oftmals auch das Alter bei einer Szene einfach auch an, ne? Also ich sag mal so, bei aller Liebe für die alten, unumstrittenen Götter und so weiter, merkt man auch immer wieder, dass das, was in der Zeit, wo man selbst in den Metal reingekommen ist, auch aktuell war, einen halt schon beeinflusst. Du merkst schon, jemand, der so in unserem Alter ist, der so 18, 19 war, als Nightwish ihre große Zeit hatten oder 16 oder sonst was, der hat wahrscheinlich vielleicht sogar ein bisschen mehr Nostalgie für einen Nightwish übrig, als jetzt jemand, der 55, 60 ist und überhaupt da war die und schon lange gesichert in der Szene drin war und sich dann gedacht hat, so mit 35, was soll denn das jetzt hier auf einmal, dieses Gedudel?
Weißt du, bei welcher Band ich das, was du gerade beschreibst, ganz extrem merke?
Wem?
Linkin Park.
Ja, das stimmt.
Das ist so extrem. Wir hatten am, das ist sicherlich eine Geschichte, die man erzählen darf, mit wie wir am Boardstream saßen mit unseren Freunden von Großer, die ja auch da waren, nur zum Trinken allerdings, sehr lange das Gespräch über Linkin Park. Und dann fällt dir einfach auf, dass die Band Großer halt im Schnitt 10 bis 20 Jahre jünger ist als Anheim.
Was?
Und vom Mitgliederalter, die
sind ja so jung.
Die sind halt wirklich alle Anfang, Mitte 20. Bei denen war Linkin Park halt ein ganz anderer Impact jetzt als bei mir schon auch. Also ich habe das schon auch alles noch mitbekommen. Aber bei unserem Gitarristen brauchst du nicht mit Linkin Park kommen. Ja, ich müsste nur aufstehen. Bei mir steht sie auch da vorne. Und die Hybrid Theory genauso.
Ja, genau. Also ich habe jetzt mal, die Hybrid Theory habe ich mir sogar letztens nochmal, weil sie günstig war, auf Vinyl nachgekauft. Aber hier habe ich gerade...
Vinyl, echt?
Ja, gab es bei Müller für ein paar Euro. War das gar nicht so teuer. Und ich hatte damals tatsächlich hier, als rauskam, so 2001 war das, glaube ich, hier zum Beispiel hier die In The End. Wir haben doch direkt noch gekauft. Das ist meine Original-Erstauflage sozusagen. Gut, bei der Maxi wird es keine neue Auflage gegeben haben. Aber ich war halt original dabei, wie Elrond sagen würde, vor 3000 Jahren. Und
das kommt einem schon ein bisschen so vor.
Und man hat halt einfach andere Erinnerungen daran. Wenn ich dran denke, dass man zum Beispiel auf die Klassenfahrt gefahren sind und da hat man im Bus halt irgendwie One Step Closer von Linkin Park angemacht und für den Lehrer, der Lehrer hat gemeint, ja, das ist ja nur Krach und so weiter. Da hast du dich auch cool gefühlt als Teenager. Da hast du halt einen ganz anderen Bezug dazu. Ich meine, wenn du jetzt Anfang 20 bist, wie du sagst, dann hast du Linkin Park bewusst kennengelernt zu dieser sehr poppigen Phase. Dass man sich da denkt, so hier, zu denen habe ich nun wirklich keinen Bezug, kann ich verstehen. Das ist ungefähr so, wie ich anfangs und viele auch Leute, die in meinem Alter sind, gedacht haben, die Scorpions ist eine Schmuseband. Und keine Ahnung davon hatten, dass die auch etwas härtere Songs mal gemacht haben.
Ja, das ist schon so. Bei Slipknot natürlich ein ähnliches Spiel, genau wie bei Manson, aber man muss das jetzt nicht mit Beispielen aus meiner Zeit jetzt hier totschmeißen. Aber das ist schon, deswegen meinte ich, so ein Szene-Gedanke ist gar nicht so homogen und alle diese Meinungen, Geschichten haben so ein gewisses Fundament und passen da auch hin. Und du triffst dich da und das ist auch, wie gesagt, und da ist auch, finde ich, noch gar nicht so viel Unterschied und da ist Gatekeeping auch noch relativ fehl am Platz, weil wir kommen nicht um dieses Gespräch in dieser bei diesem Thema rum, ohne das Thema Gatekeeping einmal anzureißen, auch wenn ich da nochmal sehr ausführlich drüber sprechen müsste, weil ich da ja eine sehr starke Meinung zu vertrete. Da ist das natürlich fehl am Platz und da gibt's diese ganzen Sprüche, die Leute denken so, sag dein T-Shirt, sag mir mal drei Songs. Wie kannst du, der nicht den Idealen, die ich sehe, entspricht, ein Shirt von meiner Lieblingsband tragen? Daher kommt dieser Spruch ja. Ist das natürlich fehl am Platz und Quatsch.
Kannst du drei Songs von Uala gerade nennen?
Ja, natürlich. Aber das tut dir ja an der Stelle nichts zur Sache.
Nee, ich muss
kannst du denn drei Songs von Motorhead nennen?
Overkill, Bomber und Killed by Death. Aber nur um es dir mal zu zeigen, dass ich das kann. Aber bei
Uala... Wow, Wahnsinn, ich bin wahnsinnig beeindruckt.
Aber ich wollte... Nee, ich wollte nur sagen, das ist, da siehst du halt auch schon den Unterschied. Ich wollte eigentlich damit ja nicht dein Wissen testen, sondern ich wollte eigentlich sagen, weil ich könnte jetzt auf Cult of a Dying Sun, oder so, würde mir jetzt spontan einfallen, weil es mir immer wieder von YouTube Music reingeschaffelt wird, wenn ich irgendein Album durchgespielt habe. Aber ansonsten höre ich solche Bands nicht, um die Songs auswendig zu lernen. Weißt du, ich lege dann das Album auf, höre es mir durch, denke mir geil, dankeschön. Aber ich lege jetzt nicht, ich gucke mir da nicht einzelne Songs drauf. Das ist bei alten Bands ganz anders, finde ich. Da haben die einzelnen Songs nur mal eine ganz andere Ja, also man hört sich vielleicht auch die Alben mal durch, aber das sind auch viel mehr Songs, die man mal in so eine Playlist schmeißen würde oder so. Oder sagt auf einem Geburtstag oder auf einer Feier oder auf einem Zeltplatz würde man sagen, so hau mal in die Playlist, hau mal hier Bomber von Motörhead an. Das wirst du eher hören, als wenn du sagst, ja, spiel mal Track 4 vom letzten UADA-Album.
Das übrigens 2023 kam, was ja. Ich letztes Mal erschreckt festgestellt habe, das kenne ich gar nicht mehr. Ich dachte ehrlich gesagt, Jet Gin kam nichts mehr.
Was denn? Ich könnte es jetzt raussuchen. Nee, da komme ich nicht dran. Lassen wir das. Ich wollte gerade die Kamera halten, aber jetzt, ich habe mal ein bisschen umgebaut. Das ist die Kamera direkt, die Kamera und der neue Bildschirm oder der alte Bildschirm mit der neuen Halterung direkt vor meinem Kassettenregal. Jetzt komme ich da nicht mehr so leicht dran.
Naja. Jetzt habe ich meinen Faden verloren, so Mist.
Ja, du wolltest doch irgendwas sagen zu Coada, dass sie vor 2023 ein neues Album rausgebracht haben.
Ja, dass mich das einfach nur sehr überrascht hat. Ich weiß aber jetzt tatsächlich weiß ich jetzt auch einfach nicht, wie es heißt. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Nicht? Mein Album wird immer die Devoid of Light bleiben. Ach ja, ja, gut, wie gesagt, das ist halt noch ich sage immer, das wollte nur darauf hinaus, das Fundament, das ist sehr durchmischt. Und das spielt, das gehört schon genauso zur Szene wie alles andere, spielt an der Stelle aber einfach eine andere Rolle, weil sich da einfach noch nichts, da ist noch nichts definitiv und da ist auch noch nichts, das ist so, ich sag mal, so ein selbstreinigender Prozess, ne? Das ist sowas, was sich einfach selbst erhält. In meinen Augen.
Ich habe gerade keine Ahnung, wovon du redest. Was für ein Selbstreinigungsprozess.
Naja, du hast ja einfach gewisse Sachen, die einfach eine Szene sprengen können. Einfach Trends, die sich verlaufen. Das spielt da keine große Rolle, weil du, wie du sagst, du hast natürlich dort Bands wie Motorhead, die stattfinden können für die Leute, die es hören. Du hast aber auch schon die Underground-Szene, die dort stattfindet. Und da vermischt sich das noch und unterscheidet sich nicht mehr.
Oh, das ist jetzt aber ein guter Punkt. Was kann eine Szene sprengen? Da würde ich mal kurz jetzt mache ich mal auf den Markus Lanz. Da möchte ich auch nachhaken, das interessiert mich. um mal einen kurzen Exkurs zu wagen und die kurze Ausfahrt zu nehmen, was kann eine Szene sprengen? Und gibt es Beispiele für Szenen, die implodiert sind, die sich gesprengt haben oder sonst was durch äußere Einflüsse? Da fällt mir spontan natürlich die Hair-Metal-Szene ein zum Beispiel. Die ist ja wirklich mit einem riesigen Bang explodiert, Ende der 80er, Anfang der 90er. Wurde ja wirklich von der, weil es eine Trendszene war. Es waren viele Leute drin, die wegen den Trends dabei waren. Da kann man wirklich davon sprechen, dass viele Frauen nur dabei waren, weil sie irgendwelche Typen abschleppen wollten oder Groupies sein wollten und so weiter. Und dass es halt auch viele Typen gab, die nur die Musik gemacht haben, um halt schnell einen Erfolg zu haben. Aber dass es denen nicht so sehr um die Musik an sich ging. Und dann, als der nächste Trend kam, wurde diese Szene wirklich fast ausradiert, bis sie dann halt aus Grund von Nostalgie vor ein paar Jahren wiederbelebt wurde.
Genau, also das ist ja das eine schon mal, was ein Szenesprenger ist, Trends. Und das meinte ich mit selbstreinigendem Effekt. Also selbst wenn da mal durch irgendeinen Trend Leute reingespült werden. Ich mache dir ein Beispiel. Ich hätte zum Beispiel nicht gedacht, dass diese ganze Post-Geschichte so langlebig ist. Das hat ja noch mal eine Menge Leute reingespült, ist zumindest mein Eindruck, darf man ja auch anders sehen, die ich, als ich angefangen habe, vor etwa 18, 19 Jahren auf Konzerte zu gehen und mich regelmäßig mit dem Begriff der Szene zu beschäftigen, die ich dort nicht gesehen habe.
Hier, ich habe mich erwartet, und ich weiß absolut, was du meinst, ich habe mich auch nicht erwartet, dass die ganze Metalcore-Szene überhaupt noch existiert im Jahr 2025.
Sowas. Also, ne, und wie gesagt, lediglich können diese Szenen, wie du sagst, Hair Metal nur Trends sprengen. Nu Metal ist auch so ein Beispiel.
Ja, der ist ja auch aufgrund von Nostalgie wiedergekommen. Ich meine, jetzt gerade hier wieder Moshpit Passion, aktuelles Video, Live-Tour von Papa Roach. T-Shirts 45 Euro.
Cool. Möchte ich das einfach nur mit dem einen Wort kommentieren. Cool.
Ja. Ja, aber du siehst halt, das richtet sich an Leute, die auf nostalgische Gefühle dahin gehen und dann auch mal sagen, ja, für 45 Euro nehme ich das mal mit, weil ich bin ja nicht jedes Wochenende auf dem Konzert.
Genau, und das meinte ich eben mit den selbstreinigenden Prozessen. Das wird dann irgendwann einfach sich wieder ausspielen und sich wieder überleben und trotzdem wird sich dort nichts weiter als der berühmte Sturm im Wasserglas stattfinden.
Genau.
Ja, was in meinen Augen so in der Szene richtig gefährlich werden kann, ist diese wahnsinnige Spalterei, die immer wieder stattfindet. Dieses Gegeneinander aufhetzen.
Und, jetzt begebe ich mich mal auf ganz dünnes Eis.
Da bin ich jetzt sehr gespannt, lehne mich nach hinten und trinke einen großen Schluck.
Mach das mal. Politisierung. Politisierung ist immer eine ganz große Gefahr für eine Szene. Und auch da müssen wir nicht so weit schweifen, um ein Beispiel zu finden. Denn die Skinhead-Szene ist ein gutes Beispiel. Und die Oi-Skin-Szene und sonst was. Weil, was ist passiert? Ich meine, Euskin ursprünglich, und ich meine, ich kenne auch heute genug Euskins. Ich meine, das sind unpolitisch links oder so, sonst irgendwas. Hören viel Ska oder auch Reggae oder sonst was oder halt auch Punk. Aber wurde halt leider so stark von rechts unterwandert, dass es irgendwann synonym wurde, dass ein Euskin halt das Sinnbild eines Neonazis ist. Und da sieht man, wie die Szene wirklich förmlich von aufgefressen wurde von was anderem.
Ja, und die Kamera wurde da sehr drauf gehalten. Also da, ich finde, es gehören da schon zwei Seiten dazu. Ich gebe dir mit der Unterwanderung natürlich recht. Aber das Ganze hätte sich überlebt, hätte nicht in Anführungszeichen Medien ja nonstop die Kamera drauf gehalten. Das hätte sich, denke ich, schon im Laufe der Zeit wieder überlebt.
Hallo Leute, da sind wir wieder. Kurze Unterbrechung, weil ja, wie gesagt, wir nehmen heute mit Zoom auf und Zoom gewährt leider immer nur so eine Dreiviertelstunde Aufnahmezeit. Und seit neuestem scheinbar gibt es auch Wartezeiten, wenn man mehr als zwei Sessions hintereinander machen will, weil jetzt mussten wir knapp 10 Minuten warten bis zur nächsten Session, was ein bisschen...
unerträglich ist für Leute wie uns.
Ja, weil wir neigen dazu, uns dann einfach noch was Härteres zu trinken zu holen. Ich habe jetzt nochmal einen Whisky sauer gemacht.
Ja, und ich habe natürlich einen Whisky pur.
Ja.
Du, ich habe schon gehört, du gönnst dir heute richtig mit dem Queen Margot, den du schon mal hochgehalten hast.
Richtig, richtig, der gute alte Lidl. Lidl Whisky.
Sehr gut. Und bei mir gibt's meine letzte Miniatur noch, einen Glenfiddich 12. Den Brent Bracken wollte ich mir heute wirklich nicht antun. Leute, es war stressig genug, diese Aufnahme hier überhaupt heute zum Laufen zu kriegen, da muss ich mich nicht mehr geißeln als notwendig. Übrigens nochmal herzliches Entschuldigung für das Essen im letzten Podcast, das sollte ich echt
nicht. Alter, das ist okay. Prost, und jetzt, aber jetzt ziehen wir es aber auch durch in der letzten Aufnahme, weil nochmal habe ich keinen Bock, den macht. Außerdem habe ich keine Ahnung, wie lange wir warten müssen beim nächsten Mal.
Ja, das ist wohl wahr, aber die 40 Minuten haben wir, glaube ich, immer am Stück, das sollte schon reichen. Wir waren bei der Eupunk-Szene.
Genau. Ich muss auch sagen, dadurch, dass sie ja unterwandert waren, haben sie mal merkt, dass es in den letzten Jahren, auch letzten 15 Jahren so wieder ein bisschen besser gegangen ist, weil man gemerkt hat, dass so dieses Klischee des Nazi-Skinheads oder des rechtsradikalen Skinheads sich auch so ein bisschen abgetragen hat und dass die ja heutzutage teilweise in Anführungsstrichen normal rumlaufen oder eher so diese, naja, Nipster, sagt man ja gerne, diese Hipster-mäßigen Martin Sellner Outfit-mäßig rumlaufen. Von daher hat sich das in den letzten Jahren dann doch deutlich verändert. Und ja, ich wollte es einfach nur mal als Beispiel dran nehmen. Also die Szene hat es halt aufgrund auch seiner, sagen wir so, seines doch sehr treuen Untergrunds. Das ist ja auch so eine Szene, die wirklich im tiefsten Untergrund, in Jugendzentren, in Bauwagen und sonst wo stattfindet.
Yep.
Und deswegen haben sie überlebt. Im Gegensatz zu anderen Szenen, die schon an einem Trend kaputt gegangen sind, was wir eben als Beispiel hatten, wie New Metal oder auch Hair Metal.
Ja, deswegen rede ich immer wieder gerne von der extremeren Metal-Szene, von diesem wahnsinnigen, sich mischenden Fundament. Und wenn du ne, das überpolitisieren, dann habe ich halt so meinen Take dazu. Gewisse Dinge, die im realen Leben funktionieren, ja, das hat dort nichts verloren, das hat dort keinen Platz, weil es nicht funktioniert. Dafür ist dieses Fundament der Szene nicht homogen genug.
Mhm.
Es wird sich zwangsläufig spalten, wenn du mit zu extremen Meinungen herangehst. Und so gehst du eben immer, finde ich, umso extremer Meinungen werden. Damit meine ich nicht mal politische Meinungen, sondern einfach auch, wie gewisse Dinge zu sein haben, geht das so konstant in der Pyramide nach oben. Und umso extremer die Meinungen werden, umso mehr kommst du an die Spitze.
Mhm.
Und das ist kein, wie gesagt, das ist kein Videospiel, sage ich mal, dass man dann durchspielt und du hast gewonnen, wenn du oben bist, sondern da, finde ich, ist der Sinn von Gatekeepern für mich versteckt, die sich eben darum kümmern, du kannst immer tiefer rein, du kannst immer höher nach oben, du kannst mit immer extremeren Dingen dich beschäftigen, aber irgendwann wirst du an deine persönliche Grenze stoßen. Und da ist es, finde ich, persönlich wahnsinnig wichtig, dass es Leute gibt, die dich darauf dann eben vorbereiten, was in Anführungszeichen hinter dieser Tür, ja, behind the gates im Endeffekt, stattfindet. Es geht nicht drum, Leute rauszuhalten, sondern es geht drum, Leute im Zweifel wieder hinaus zu begleiten.
Ja, ich denke mir aber auch immer wieder, das ist halt so ein schönes Bild, was sich viele Leute machen, des Gatekeepers, aber ist das überhaupt so realistisch? weil die Black Metal Szene kannst du nicht gatekeepen.
Die Szene natürlich nicht. Ja. Aber einzelne Verästelungen, Teilbereiche,
ja, absolut. Ja, das ist ja der Witz dahinter. Das ist ja der Witz dahinter. Weil ich denke mir schon, und das ist ja das, was viele Leute, finde ich, so ein bisschen missverstehen, die Black Metal Szene ist ja auch an sich kein homogener Haufen. Und das haben wir auch schon mal in anderen Folgen angesprochen gehabt, wo es so ein bisschen darum ging, du kannst auf Black Metal Konzert in der gleichen Stadt gehen und hast ein komplett unterschiedliches Publikum. Also hier absolut. In Frankfurt zum Beispiel, also oder Großraum Frankfurt. Wenn du zum Beispiel sagst, hier Zeremonie der Schatten in Hofheim früher, wenn du da hingegangen bist, hast du ein komplett anderes Publikum gesehen, das jetzt bei Halvers, Sakrista, Totenwache vor der Bühne stand oder davor stand, als das Publikum, wenn du ins Nachtleben gegangen bist und dort spielen, der Weg einer Freiheit. Komplett anders. Also bei dem einen halt eher so Lederwesten, ausrasierte Seiten und lange Haare. Und bei dem anderen dann vielleicht doch eher die Hornbrille, der Wuschelkopf und der weiße Turnbeutel auf dem Rücken.
Du hast das im ganz extremen Fall übrigens sogar schon beim gleichen Konzert gehabt. Also der Weg einer Freiheit habe ich ja schon auch gesehen, da waren die noch wirklich winzig. Mhm. Einfach dadurch, dass man als Würzburger gar nicht drum herum kam, die Band einfach dadurch auch zu kennen. Mhm. Und klar, stimmt schon auch, so richtig klein waren die nie. Ich weiß schon, was der ein oder andere jetzt schreien wird. Aber es gab durchaus auch Situationen, wo die auf Black-Metal-Konzerten mit Bands mit viel tieferer Verankerung einfach hatten, im extremeren Teil der Szene, wo die Leute, die der Weg einer Freiheit sehen wollten, eben dann kamen und sie angeguckt haben und danach gegangen sind.
Mhm.
Also das ist als Band natürlich, das kann jetzt jeder sehen, wie er will, aber der größte Ritterschlag, wenn Leute kommen, für dich Eintritt zahlen und danach abhauen, ist natürlich für alle anderen Bands scheiße, die an dem Abend spielen, aber gut. Und das meine ich eben mit diesen Verästelungen. Und da ist Gatekeeping, hat das durchaus seine Daseinsberechtigung.
Ja, aber ich sag mal so, das Gatekeeping in der Szene, finde ich, was ist Gatekeeping überhaupt? Auch wenn man sagt, wie kommt man in der Szene rein, dann muss man ja darüber reden, was ist eigentlich Gatekeeping, also wie kommt man nicht in der Szene rein? Also was sind denn so die Parameter, die das Gatekeeping ausmachen? Böse Aspekte des Gatekeepings, und ich glaube, das ist das auch oft was viele Leute in außen sehen. Sie sehen das auch bei anderen Sachen, das habe ich auch schon oft als Beispiel genannt, zum Beispiel bei Videospielen oder so, wo es dann immer heißt, weibliche Gamer werden dann irgendwie niedergemacht, werden irgendwie in Chats, wenn dann sich rausstellt, ach, du bist eine Frau, und dann so, ach, guck mal, typisch und sonst irgendwas. Also mit negativen Kontonationen oder auch dann wenn sie irgendwie Content created, also streamt oder sonst was, dass dann halt komische Kommentare kommen und so ein Krempel.
Das ist ja der erhaltende Gedanke. Ne? Frauen, beim Gaming, Frauen gab es früher nicht, das kenne ich hier nicht. In meinen Augen ist das einfach purer konservativer, rückwärtsgewandter Konservatismus. Ein Gatekeeping wäre, hey, du willst als Frau streamen, gib dir Mühe, das sind die Parameter, auf die es ankommt. Wir gucken uns das gemeinsam an, ob das was für dich ist, und wenn nicht, ich warne dich vor Punkt A, Punkt B, Punkt C.
Ich sag mal so, man muss halt immer unterscheiden. Man muss, finde ich, beim Gatekeeping unterscheiden, weil ist es Gatekeeping, wenn du jemanden aufgrund von seinem Geschlecht, seiner Hautfarbe, Orientierung oder sonst irgendetwas versuchst, aus einer Sache rauszudrängen. Das hat für mich nichts mit Gatekeeping im klassischen Sinne zu tun, das ist einfach nur Diskriminierung.
Ja, absolut, da sind wir uns, denke ich, beide einig. Es geht mir nicht ums Raushalten, sondern es geht darum, die unbequeme Wahrheit auszusprechen. XY könnte zum Problem werden, weil das ist hier nicht gängig. Die Leute hier mögen es konservativ. Lass uns das einfach uns mal gemeinsam anschauen, ob es funktioniert.
Ja.
Nochmal, ich meinte das vorhin so ein bisschen zu fissant, ich hätte nicht gedacht, dass dieser ganze Postkram sich so lange in der Szene hält. Ich hätte jedem gesagt, der mit diesem, wie hast du es vorhin beschrieben, mit diesem Wuschelkopf und weißem Turnbeutel kommt, mach's dir mal nicht zu bequem, lag ich ja offensichtlich falsch.
Ja.
Und auch das muss man auch einräumen können. So, es kann auch in so einer konservativen Szene Veränderung geben. Ob das jeder als gut bewertet oder nicht, spielt keine Rolle. Und ich finde nach wie vor, du hast als Szene auch das Recht, dich dann abzuspalten und zu sagen, damit möchte ich an der Stelle nichts zu tun haben. Ja, ich bin jetzt ein weiterer Ast. Alle, die mitkommen wollen, hier hinter dieser Grenze stehe ich.
In der Religion würde man sowas als Schisma bezeichnen. Ich hoffe, jetzt bin ich nicht wieder werbeunfreundlich, weil ich Schiss mal gesagt habe. Es ist ein religiöser Begriff, der für eine Kirchenteilung steht und nicht mit irgendwelchen Körperfunktionen zu tun hat. YouTube, also tut mir leid, wenn du das jetzt missverstanden hast, Algorithmus.
YouTube beruhigt dich.
Ja. So, nee, was ich einfach nur damit sagen möchte ist.
Aber wir verlieren auch gerade ein bisschen den Faden.
Nein, das tun wir überhaupt nicht. Nein. Ganz im Gegenteil. Weil mir geht es ja darum, wenn du in eine Szene rein willst, kannst du machen. Du musst halt gucken, es geht beim Black Metal Gatekeeping ja nicht darum, dass man Leute raushält aufgrund von, mir gefällt deine Nase nicht zwangsläufig. Klar, es gibt dann gewisse Sachen, man sieht jemanden und hat dann direkt ein Bild im Kopf, wie er drauf ist und oh mein Gott, der will mir meine Musik kaputt machen, am Ende bringt der Trompeten mit. Und
oh Gottes Willen, also nicht auszuhalten. Oder Seifenblasen.
Ja, ja, und macht Skat raus. Und nee, es geht ja im Grunde nur darum, dass man sozusagen den Kern seiner Musik erhalten möchte, weil bei Musikrichtungen, die da jetzt nicht so sind, sieht man, dass sich die Musikrichtung über die Jahrzehnte sehr gewandelt hat. Metalcore ist ein gutes Beispiel. Metalcore 2025 klingt in weiten Teilen überhaupt nicht mehr wie Metalcore 2005. Kann man jetzt sagen, ist scheiße, weil ich mochte das, wie es damals war, schon ganz gerne. Oder man sagt einfach, naja, die sind halt mit der Zeit gegangen, deswegen sind sie für die heutige Jugend auch noch relevanter und haben keine Fans, die nur 45 plus sind. Ja.
Absolut.
Kann man jetzt
du
so und so
halt gehen. Mit Gatekeeping, du kannst halt mit Gatekeeping, in meinen Augen zumindest, hältst du weniger Menschen draußen als Trends oder übermäßige Politisierungen oder einfach Dinge, die gefährlich für die Szene sind. Auch ein Stück weit, so ungern ich das übrigens generalisiere, hält Gatekeeping auch ein bisschen Medien raus. Weil was nämlich in meinen Augen in einer Szene, in einer Subkultur und da unterscheidet sich es, aber läuft auch wieder zusammen, nicht funktioniert, ist ein Blick von außen.
Wir sind mal alle ehrlich, also es kann ja schon ganz trollig und witzig sein, wenn man, ich meine, so eine Polylux Ragnarök-Doku will ja auch keiner missen. Das ist ja, hat ja irgendwo schon seinen Witz über die Jahrzehnte und seinen Meme-Faktor auch irgendwo erhalten. Aber
ja, im Laufe der Zeit, aber das hätte auch richtig nach hinten losgehen können und hat einigen Leuten sehr geschadet, ne?
Ja, natürlich. Das ist natürlich immer das Problem, aber am Ende des Tages, auch wenn es Underground ist, findet es in der Öffentlichkeit statt und da musst du dich halt immer auch so ein bisschen damit auseinandersetzen, dass das passieren kann. Umso verschlossener, umso mehr du für dich selbst sein willst, irgendwann wird genau dieser Faktor interessant sein für eine Reportage von irgendeinem Reportermagazin.
Ja, wenn sie halt das 10. Mal Temptation Island oder wie auch immer das heißt gesendet haben, ist es halt doch irgendwann mal wieder interessant, eine Funkdoku zu machen, aufs Partisan zu gehen und zu gucken, wie gefährlich die alle da sind.
Journalismus und auch Reportagen leben davon, dahin hinzugehen, wo man als Normalbürger im Alltag nicht immer hingeht. Das ist ja normal. Das macht ja auch der Reiz davon aus, dass sich Leute solche Magazine angucken. 7 Tage bei Satanisten, 7 Tage bei Obdachlosen, 7 Tage bei Islamisten oder sonst irgendetwas. Diese ganzen Formate leben davon, dass die Leute denken so, boah, ich habe keine Ahnung, was dahinter steckt. Und ich habe vielleicht ein sehr pauschales Bild. Ich möchte mal wissen, wie es da genau aussieht. Deswegen entstehen ja solche Sachen, weil Interesse da besteht. Dass das Problem ist, dass die Leute oftmals halt mit sehr problematischen Thesen an die Sache rangehen, an ihre Recherche und sagen, die sind doch bestimmt alle rechts. Die sind doch bestimmt alle übergriffig gegenüber Frauen. Die sind doch bestimmt, keine Ahnung was, alle dreckigen waschen sich nicht. Genau, wie die Gamescom-Doku damals von RTL.
Oh, das sind alle Doofmetaller, die stolz auf ihren Konsum sind, ne? Schöne Grüße.
Prost. Nee, klar, wenn man dann aufgrund von sowas auch in die Szene rein möchte. In die Szene, du kommst, sag mal, du weißt nie hundertprozentig, ob du in der, also was heißt Szene, das ist halt ein sehr, sehr schwammiger Begriff. Das ist ein sehr, sehr schwammiger Begriff. Ich habe es jahrelang auch nicht, ehrlich gesagt, so hundertprozentig so gesehen. Weißt du, du hörst halt die Musik und interessierst dich dafür und dann versuchst du halt, so der erste Ansatzpunkt war bei mir halt irgendwie, ja klar, ich möchte halt Leute finden, die das auch interessiert, weil man möchte auch ein bisschen Anschluss finden, man möchte auch Leute haben, mit denen man was unternehmen kann. Ich meine, Metal ist halt, alleine auf Konzerte fahren ist ja auch ganz nett, aber es ist halt schon schön, wenn Leute dabei sind.
Ja, es kann schon auch langweilig werden ohne Leute, ne?
Ja, sonst musst du irgendwelche jungen Leute anlabern und denen erzählen, was du vor 20 Jahren mal live gesehen hast und dass die das bestimmt nicht mehr tun können, weil die Band schon tot ist oder sonst irgendetwas. Nein, Gottes Willen, das will mir jetzt wieder negativ ausgehen. Ihr dürft natürlich Leute ansprechen, aber seid einfach ein bisschen respektvoll. Nee, was ich nur damit sagen möchte, ist, bei mir war es halt, ich habe mir Leute gesucht, bin auf Konzerte gegangen, auch dann auch teilweise noch allein, hab da auch, gerade die ersten Sachen waren Punkkonzerte, da habe ich auch noch diese Oiskins und so weiter kennengelernt und es war auch ganz witzig. Ja, irgendwann lernt man halt Leute kennen, so aus dem Umkreis, kommt mit den Leuten ins Gespräch und dann fängt man auf Konzerte zu gehen, gemeinsam und lernt, man geht in eine Metal-Kneipe, lernt da nochmal Leute kennen, trifft sich dort regelmäßig, hat so eine Art, eine kleine Clique, mit der man halt solche Sachen macht und ja, ist das dann schon Teil der Szene? Ja, wahrscheinlich, wenn man Teil einer lokalen Szene, weil man dann auch irgendwann mal, wenn man auf lokale Konzerte geht, zwangsläufig redest du irgendwann mit den Musikern, weil sie sind ja auch nur Menschen. Die gehen ja auch nur auf Konzerte und dann irgendwann, mein Gott, irgendwann hast du mal mit jedem geredet und dann vernetzt du dich halt weiter. Ob du dann halt darüber hinausgehst und dich dann tiefer für die Musik interessiert, weil umso nischiger die Musik wird, für die du dich interessierst, umso eher musst du dann halt auch mal, keine Ahnung was, 400 Kilometer fahren. So war das ja bei uns. Wie gesagt, ich komme aus Limburg und da, wenn du auf ein Black-Metal-Konzert fahren wolltest, dann war das meistens schon eine kleine Fahrt. Entweder Richtung Thüringen, Sachsen oder auch manchmal in Ruhrpott, in Zellwete oder sonst wo. Weil so viel gab es nicht, um sich da, um da glücklich zu werden. Allein in dem, was es da vor der Haustür gab, da gab es eigentlich gar nichts. Also und dann lernt man halt auch Leute von weiter weg kennen und dann entsteht da so ein bisschen was.
Richtig, du sagst es gerade. Ich finde nämlich Zugehörigkeit zur Szene ist kurzerhand ein Prozess.
Ja.
Das ist kein Ist-Standard, das habe ich mal gemeint, als ich sagte, es gibt halt nun mal keinen metallischen Ablasshandel. Ihr könnt nicht sagen, ich habe die Woche keinen Bock auf Konzert zu gehen, ich bestelle mir mal 3 Platten, dann bin ich bestimmt noch genauso cool wie vorher. Das, so funktioniert das nicht, das ist kein Computerspiel. Es ist ein Prozess. Natürlich dürft ihr auf dem Sofa sitzen bleiben, natürlich, wie ich es auch tue in letzter Zeit, wesentlich mehr als noch vor Jahren. Natürlich dürft ihr keine CDs sammeln oder Vinyl oder keine Tapes, müsst euch überhaupt keinem Trend unterwerfen. Natürlich dürft ihr
ganz wichtig, ihr müsst auch keine lange Haare haben und ihr müsst auch jetzt nicht jede Woche Band-T-Shirts tragen.
Ihr müsst auch keinen Alkohol trinken, auch wenn das tatsächlich immer wieder einem so vorkommt, als hätte die Szene ein Alkoholproblem. Gerade die Metal-Szene.
Also ganz ehrlich, ihr müsst keinen Alkohol trinken, aber lasst auch die anderen, dann lasst aber die anderen Leute ihren Alkohol trinken.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil. Lasst die Szene, wie gesagt, ich reite immer wieder drauf rum. Das hat was Konservatives. Lasst die Szene Szene sein.
Ja, ich war da auch, das ist schon Jahre her, da war ich auch bei uns im Second, da in der Metal-Kneipe in der Limburger Ecke, war ich auf einem Konzert und so beim ersten oder zweiten Bier laufe ich an irgendeiner Frau vorbei und die so ganz random, du bist auch jemand, der keinen Spaß haben kann, wenn er nicht trinkt. Wo ich mir gedacht so, ich habe keine Ahnung, wer du bist. Was ist das jetzt für eine random Aussage, habe ich mir gedacht. Aber nee, was ich tatsächlich dann hier geantwortet hatte, war, ich kann auch Alkohol trinken, ohne Spaß zu haben. Also so ist es ja nicht.
Der Klassiker. Aber ja, das klar. Ist so, ne, dieses Über, also du bringst gerade spaßig rein, was schon ernst ist. Natürlich dürft ihr Leute ansprechen, aber überpolitisiert es nicht. Ja. Versucht nicht, euch in den Vordergrund zu stellen, weil ihr wisst, im Zweifel kommt ihr mit Leuten ins Gespräch, die ihr nicht kennt, aber ihr wisst nichts über die. Und natürlich ist es schön, einen gewissen Standard bereits erreicht zu haben in der lokalen Szene, die du vorhin angesprochen hast. Ja. Der hat aber in seiner lokalen Szene vielleicht, steht der ganz am Anfang und ist total verschreckt oder hat schon, was weiß ich, war, um wieder ein Beispiel auszugreifen in unserem Podcast, bei der Mayhem-Tour in Annaberg dabei und weiß halt ganz genau, wer der Headliner war und wer nicht. Hm. Und ihr könnt sehr schnell zur Szene zu gehören, aber richtig zugehörig, das ist ein Prozess. Das ist nichts Dauerhaftes, das ist auch kein Recht, das man sich kaufen kann, das ist auch kein Recht, das man sich verdienen kann, das ist auch keine Auszeichnung, die man sich an die Kutte nähen kann, ans Revier heften. Das ist einfach was du machen möchtest. Und wenn nicht, ist das auch genauso in Ordnung.
Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Hauptproblem. Das hast du eben ganz richtig gesagt, weil viele Leute verstehen das so ein bisschen falsch. Nur weil man jetzt seit 20 Jahren auf Konzerte geht, schon mit dem und dem Musiker vielleicht auch was getrunken hat und oder keine Ahnung was, man kann auch erst seit 5 Jahren auf Konzerte gehen, man kann auch in der Band spielen oder sonst irgendetwas. Also das ist gar keine Altersfrage, das soll jetzt auch nicht mehr so altersdiskriminierend sein. Nee, es geht einfach nur darum, dass das gibt euch, das ist die, ihr seid zwar vielleicht, ihr seid ja von mir aus, ihr seid in der Szene drin, ihr könnt auch von mir aus durch ganz Deutschland fahren und so weiter, aber deswegen kennt euch ja nicht jeder. Und die Szene ist keine große Familie, das ist keine Familie, das ist hier kennt nicht jeder jeden. Also, ihr könnt ja nicht einfach erwarten, dass jeder euch kennt, nur weil ich bin doch der Typ, der jedes Jahr auf Summer Breeze fährt und diesen Morgenmantel mit nur voll Patches trägt. Ja, ist ja schön, dass sich da vielleicht auch ein paar Leute, dass du auch auf Metal-Seiten und so weiter fotografiert wurdest und auf Instagram da irgendwie was hast. Aber das heißt nicht, dass jeder dich kennen muss und dass du dann irgendwie beleidigt bist, wenn jemand dich nicht kennt. Also jetzt ein fiktives Beispiel, gibt ja, glaube ich, solche Leute, aber die meine ich jetzt nicht. Das war jetzt nur so ein Beispiel von, es gibt ja Leute, die denken immer, ich mache doch das und das seit 20 Jahren, jetzt muss mich doch mal jeder gekannt haben. Nee, muss er nicht. Ich gehe ja auch nicht, also ich bin jetzt auch immer noch überrascht. Auch wenn mich auf dem Partisan 20 Leute erkennen, bin ich trotzdem bei jeder einzelnen Person immer wieder, ach du Schande, echt? Du hörst das, du guckst das? Ich bin bei jedem Mal immer noch ungläubig.
Das ist es und das ist auch nichts, was man erzwingen kann. Nee. Also zu keinem Zeitpunkt. Es gibt auch Leute, die sich wahnsinnig bemühen und kommen keinen Tritt voran. Und es gibt genauso Leute, denen fällt das unheimlich leicht.
Ja.
Das ist nichts, was es Hardfacts gibt. Es gibt auch keine Untergrenze für Sammlungen, Musiksammlungen oder du musst auch kein Instrument spielen, du musst auch nicht in einer Band spielen, du musst auch kein Konzert veranstalten. Das ist alles nicht notwendig, aber es schadet auf jeden Fall auch alles nicht. Ne, es ist ein bisschen das, was wir vorhin gemeint haben. Es hilft schon, wenn du einen Windia-Patch hast, dass du 3 Songs von denen kennst.
Aber
es ist kein Muss, aber du das geht halt nach hinten los, wenn nicht.
Jetzt muss ich echt aufpassen, dass wir jetzt nicht zu sehr den Faden verlieren, beziehungsweise zu redundant zu anderen Folgen werden.
Mhm. Nee, aber es ist halt einfach auch eine Folge, die sehr den Mantel über viele Dinge legt. Deswegen wiederholt man natürlich
zwangsläufig
einige Dinge.
Deswegen haben wir uns das ja auch so ein bisschen als das Thema ausgesucht für die Jahresfolge so ein bisschen. Ich habe am Wochenende war ich, wie gesagt, auf dem Geburtstag und da haben wir auch ein bisschen Karaoke gesungen, weil so. Und bei einem Karaoke war halt auch Offspring, weißt du, Pretty Fly for a White Guy dabei. Und das ist halt so ein poppiger Mainstream-Song, den kennt ja jeder und sonst was. Aber wenn du mal wirklich im Karaoke auf den Text achtest, der beschreibt dieses Ding wirklich perfekt. Es geht ja wirklich in dem Song um einen Tryhard, der wirklich dazugehören will, um alles, weißt du, er will sich Ice Cube Album kaufen, aber es gibt keins, deswegen kauft er sich Vanilla Ice. Und er will sich eine 13 tätowieren lassen, klappt nicht, wird eine 31 draus aus einem Fehler heraus, auch scheißegal.
Auch schöner eigentlich, ne? Vor allem, wenn man weiß, dass es ein 31er ist.
Ja, genau. Also, und er sagt ja, hey, so die Welt braucht Wannabes und ja, komm, mach das neu, do the brand new thing und so weiter. Was du auch gesagt hast, folge dem neuesten Trend einfach, lauf ihm hinterher, sei ein Wannabe und so weiter. So, du wirst halt sehen, was du davon hast.
Und nochmal, ne? Nur weil man da einmal dran gescheitert ist, einmal gebombt ist, wie man das also so ein bisschen nennt, das heißt übrigens nicht, dass ihr in der Szene auch keine zweite Chance habt. Es gibt natürlich Sachen, die euch unmöglich machen, um Gottes Willen.
Ja.
Aber das ist alles deutlich verzeihender, als man sich das so vorstellt. Mhm. Oder auch vergessender, ja. Je nachdem, was vorher kommt, verzeihen oder vergessen. Ne?
Liebe Grüße an Blake Judd an dieser Stelle von Nachtmission.
Ja. Eigentlich ein schönes Beispiel. Ne? Wie ist denn eigentlich, hast du das so ein bisschen verfolgt, wie gerade so der Impact von dem Album ist?
Ich hab's ja.
Ich bekomme nicht so viel mit, ehrlich gesagt.
Ich bin ja in einer sehr interessanten Metal Simpsons Meme Gruppe drin auf Facebook. Simpsons Kalt Posting kann ich übrigens sehr empfehlen. Kalt natürlich mit einem V, wie sich's gehört.
Wie sich das ist wichtig, ja.
Und da kannst du immer schön so Simpsons Memes machen als auch Themenöffner. Und da habe ich halt auch gemerkt, als ich so ein Meme gepostet habe mit dem Comicbuchverkäufer, der im Original liegt er in seinem Bett und hält eine Jaja Binks-Figur im Arm und sagt so, ach Jaja, auch wenn dich alle hassen, ich liebe dich. Und ich habe das neue Album von Nachtmystium da reingefotoshoppt und geschrieben, ach Nachtmystium, auch wenn dich alle hassen, ich liebe dich. Und da waren schon einige drunter, die gesagt haben so, ja, ist ein geiles Album. Oder andere gesagt haben, komplett überbewertet oder was der Typ getan hat, so ein Wichser und sonst was. Ja, also es war schon sehr unterschiedliche Meinungen. Also es hat auf jeden Fall Reaktionen bei vielen gezogen, das muss man sagen. Es war eine große, sehr große Kommentarspalte. Aber ich würde sagen, im Großen und Ganzen hat mich der Kommentar am meisten beeindruckt, der in der gesagt hat, so, ja, die Black-Metal-Szene kann ja viel verzeihen. So, ja, der eine ist pädophil, der andere ist Nazi, aber wenn jemand dich abzieht um Geld, dann hört aber der Spaß hier auf.
Ja, bei Geld hört die Szene auf, ne?
Wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob es so einfach ist, aber okay.
Ja, aber der Gedanke kommt ja natürlich zwangsläufig. Also man möchte niemanden in Schutz nehmen, aber es ist schon befremdlich für mich, dass jemand, der in Anführungszeichen nur, geklaut hat, weil mehr oder betrogen, ne, geklaut, Leute abgezogen, betrogen, für mich ist das alles Geld stehlen, dass der natürlich schon deutlicher gebrandmarkt ist als jemand wie Faust zum Beispiel.
Ja. Das ist
schon komisch.
Ja.
Ja, ist länger her, nicht? Die Zeit spielt da alles mit rein, um Gottes Willen.
Ja, also man könnte jetzt...
Es ist schon komisch. Ich möchte es nicht bewerten, aber ich möchte es komisch finden.
Man könnte jetzt natürlich unterstellen, dass es vielleicht für den einen oder anderen, nicht für mich persönlich, aber für den einen oder anderen vielleicht auch eine... Das eine ist eine Darstellung von Stärke, weißt du, man muss ja auch erstmal die Eier haben, jemanden umzubringen und zu erstechen und so weiter. Und bei dem anderen ist es halt, der hat Geld geklaut, weil er drogenabhängig war, also ein Zeichen von Schwäche.
Ja gut, aber wie gesagt, Stärke, Schwäche, das definiert sich natürlich dann auch, also wie sich aus der Gesellschaft heraus definiert, definiert sich es natürlich auch in der Szene.
Nein, ich sage ja aber, wie gesagt, um das jetzt nochmal klar zu sagen, Mord ist niemals okay. Das ist immer zu verurteilen. Aber das in diesem vertretenen Weltbild von einigen Leuten dann zu sagen ist so, ja, up the Irons und sonst was und ich bin bereit für den Metal zu sterben. Jo, mein Gott.
Ich weiß immer nicht, ob es so einfach ist. Ich glaube, es ist auch einfach so ein bisschen der abstrakte Gedanke des Mordes. Ne? Das geht an dich nicht so ran, wie bei Serienmördern ja auch, weil es von der Realität so weit weg ist. In die Versuchung, Geld zu stehlen, war aber wahrscheinlich jeder schon mal.
Es ist noch, ja, das eine ist halt auch ewig lang her. Das eine haben wir nicht bewusst mitbekommen, waren nicht bewusst dabei in der Szene. Da waren die wenigsten, also die darüber reden, da waren die wenigsten schon Black Metal Fans. Bei dem anderen, das haben wir, das war in den 2010ern, das haben viele von uns sehr bewusst mitbekommen und auch ich habe Sachen bestellt und nicht bekommen. Also da hat man einen anderen Bezug zu.
Ja, ist mir aber deutlich lieber, jemand zieht mich ab, als jemand sticht mich ab. Also das ist
mir. Ja, natürlich, natürlich.
Ist mir schon erheblich viel lieber.
Ich meine, es hat mich auch zum Nachdenken angebracht, dass ich mir die Doku angeguckt habe, wo der Bruder von Dead, von Pelle zu Sprache kommt und sagt, wie es halt ist, wenn man jeden zweiten Tag im Feed das Selbstmordfoto von seinem Bruder hat.
Ja, das ist...
Und das teilen ja auch viele Leute relativ... Komm mal, das ist halt so ein bekanntes Metal-Foto, das kann man für Memes und sonst was benutzen. Aber am Ende des Tages ist es ein Foto von jemandem, der sich selbst die Birne weggeballert hat. Und das wird halt sehr bedenkenlos geteilt und wieder retuschiert und sonst was gemacht.
Ja, und nochmal, da dürft ihr übrigens auch eine differenzierte Meinung zur Szene haben. Genau. Und nur weil gewisse Sachen gemeinhin so ein bisschen Konsens sind oder auch Trend, dürft ihr da eine Meinung zu haben und dürft trotzdem zur Szene gehören. Ihr dürft aber auch nicht erwarten, dass jeden eure Meinung interessiert.
Richtig, richtig. Und ich würde jetzt mal sagen, wir kommen jetzt mal langsam in den Punkt, wo wir auch generell die Leute so ein bisschen aktivieren. Und fragen, ja, was ihre Meinung dazu ist. Weil wir haben ja jetzt wirklich schon sehr, sehr viele Punkte aufgemacht. Was ist eine Szene? Was unterscheidet es von der Subkultur? Was unterscheidet, also Subkultur vielleicht nochmal, vielleicht auch als dieser abstraktere Gedanke von Merkmalen, von Musik und so weiter, was halt so das Ding ausmacht. Aber Szene halt wirklich eher so als dieses Zwischenmenschliche, als dieses Menschen kommen zusammen aus einem gemeinsamen Interesse raus. Nicht, weil sie ein Ziel haben, wie du schon richtig gesagt hast, sondern weil sie ein Interesse haben. Vielleicht auch, weil sie ein Stück weit sich bewusst von anderen Dingen aus dem Alltag halt abschotten wollen und zu sagen, hier, ist es scheißegal, ob ich Geld habe oder nicht, ist es scheißegal, ob ich in dem Beruf habe oder den Status, hier geht es um was anderes, um so mal ein bisschen aus dem Alltag zu entfliehen. Wie seht ihr das?
Ja? Was ist euch vor allem noch wichtig? Und wo seid ihr übrigens gänzlich anderer Meinung als wir?
Ja.
Das ist natürlich für mich am interessantesten. Das ist für mich wäre jetzt an der Stelle nicht am interessantesten, nicht wo ihr mitgeht, sondern was seht ihr denn so ganz anders? Weil auch das, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, die Szene ist nicht homogen, sondern die ist heterogen. Jetzt zeigt uns doch mal, wie anders ihr Dinge seht. Das würde mich wirklich interessieren. Verkneift euch da auch nichts. Also bitte jetzt raus damit. Wo habe ich Unsinn geredet, weil ich schon wieder 3 Bier und ein Whisky getrunken habe?
Genau, also haut's raus. Auch das Thema, muss man jetzt unbedingt so und so viel Bandshirts tragen? Muss man das besitzen? Muss man eine Musiksammlung haben? Muss man Sachen sammeln? Lange Haare haben? Schreibt's mal in die Kommentare.
Müsst ihr 3 Songs von Nuada kennen?
Ja, oder Windir. Journey, reicht nicht eigentlich auch Journey to the Past? Reicht es nicht eigentlich, nur diesen Song zu kennen? Nein, ich kenne natürlich mehr als das. Aber es stand auch irgendeinem Kommentar letztens noch mit Vindia und Journey to the Past, dass das der perfekte Song ist, der so auch das Ende von Vindia beschrieben hat.
Ich könnte jetzt einen dummen Witz machen, ich habe ihn mir gerade verkniffen.
Ja, wir müssen jetzt auch mal langsam echt zum Ende kommen, bevor die Session bei Zoom schon wieder abläuft. Und
es ist so ätzend. Ich werde alles dafür tun, dass das nächste Mal Skype wieder funktioniert. Das ist wirklich ätzend.
Ich bin dir sehr, sehr dankbar.
Bin dir dankbar, dass du die Aufnahme heute gerettet hast.
Ja, genau. Also, wenn das jetzt rauskommt, dann hat auch alles beim Schneiden geklappt.
Aber gut. Ja, wenn nicht, bin ich dir natürlich nicht dankbar. Ist ja ganz klar.
Ich mir auch nicht. Das würde ich mir auch nicht verzeihen. Aber ich denke mal, ich bin guter Dinge, dass wir das hinbekommen. Schreibt in die Kommentare, was ihr zum Thema Szene haltet. Wie kommt man in die Szene? Wann seid ihr in der Szene? Seht ihr euch selbst als Szenegänger? Seht ihr euch als Teil der Szene? Oder würdet ihr da sagen, nee, bin ich nicht? Und warum nicht? Das interessiert mich natürlich auch. Warum ja, warum nein? So, wenn ihr es nicht getan habt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und zeigt dieses Video eurem lokalen Wühlmaus. So. Ich war Adrian von Todgehört und das war der scharfe Andi von Anheim.
Es wird immer seltsamer. Wir sollten wirklich alle.
Ja.
Wir sollten jetzt wirklich
aufhören. Wir müssen aufhören. Ist auch schon sehr spät jetzt hier gerade. Macht's gut. Wir sehen uns. Bis beim nächsten Mal. Fortsetzung folgt. Auf Wiedersehen.
No offense, but your brain is a terrible place to keep your big idea. It belongs in the world, but you know that already. You have a calling, a voice that says, "This is what I'm meant to do." Create the website your big idea deserves with Wix. Make it your own with top-to-bottom customization, AI to help realize your vision, and built-in business tools to turn your daydream into your dream job. Wix supports every stage of the business journey, except one. Your decision to begin. Ready? Go to Wix.com.